I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tatü, tata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe vom Autokino mit einem, der etwas kränklicher ist und einer, der es wahrscheinlich noch nicht ist, zumindest nicht rein gesundheitlich. Hallo Christian.
Ich grüße dich. Hallo, ich bin der Kränkliche hier im Podcast.
Du klingst dann auch ein bisschen kränklich. Ja, was ist los? Hast du die Flu mitgebracht aus dem Urlaub oder was?
Ja, also ich weiß auch nicht so richtig. Ich muss sagen, ich bin als ich im Urlaub angekommen bin, da hatte ich auf einmal am ersten Urlaubstag Halsschmerzen und so einen trockenen Husten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie ein bisschen schlecht jetzt für den Urlaub. Und dann ich muss mich auch sehr zusammenreißen, nicht die ganze Zeit hier so trocken reinzuhusten, ehrlicherweise. Und dann habe ich einen Corona-Test gemacht, also jeden Tag seitdem, so einen Selbsttest halt. Die waren immer negativ. Deswegen, vielleicht bin ich einfach nur erkältet, aber nervt mich sehr, weil ich habe, Max, eine dermaßen merkwürdige Woche hinter mir. Ich kann es ja auch mal, ich muss halt meine Steuererklärung fertig machen, ne? Und für ein ganzes Jahr. Und das ist bei mir ein Riesending jedes Mal, weil im Gegensatz zu Leuten, die das halt Woche für Woche schon so vorbereiten sich, bin ich dann so am Ende des Jahres, wo sind eigentlich meine Belege? Und dann werden die ganzen Schuhkartons rausgekramt und dann geht der ganze Scheißdreck los. Das ist natürlich furchtbar und dann kommen immer so schlaue Leute und sagen, ja, du kannst es doch wöchentlich schon mal so vorbereiten. Dann bin ich so, ja, ach was. Habe ich natürlich nicht gemacht und sitze jetzt hier da und eigentlich wollte ich abgeben letzte Woche Mittwoch, weil ich donnerstags in den Urlaub gefahren bin an den Lago Maggiore. Das war schon länger gebucht, das waren so 4 Tage und es war mir auch wichtig. Und dann am Dienstagabend ging mein Rechner kaputt.
Warum ist der eigentlich kaputt gegangen?
Ich glaube,
wir reden von deinem Laptop, ne?
Mit meinem Laptop, ich glaube, entweder hat sich jemand draufgesetzt oder der ist runtergefallen oder so. Auf jeden Fall, es ist was mit dem Bildchen. Und dann hatte ich folgende Situation. Ich rufe dann, hab dann meine Steuerberaterin Bescheid gesagt, hab gemeint, kann ich eine Woche später abgeben? Weil, also eigentlich könnte ich ja jetzt die Tage das fertig machen auf meinem iMac und nochmal von vorne anfangen, aber ich fahre jetzt dummerweise in den Urlaub, den will ich jetzt auch nicht absagen. Das heißt, ich kann es ab Montag wieder. Dann musste ich noch hier quasi gestehen, dass ich nicht bis Montag in den Urlaub kann, sondern am Sonntag wieder heim muss, sonst schaffe ich es nicht. Also so stressig. Und dann bin ich mit dem Laptop aber erst nochmal zu so einem Apple Store gerannt. Es waren dann so Leute, die der Leon Kelm kennt. Das sind so Freunde von dem, von unserem Fotografen da. Ja. Und liebe Grüße, Leon. Und das Ding ist aber, die waren auch sehr, sehr freundlich. Ich habe denen den Laptop in die Hand gedrückt und gemeint, der Bildschirm ist kaputt. Ich müsste das bitte repariert haben. Da waren die so, ja, wir behalten ihn da und wir können auch deine Daten alle sichern. Gar keine Angst, wir machen das. Und du kannst ihn dann wahrscheinlich so am Dienstag abholen, da ist er ready. Da war ich so, stopp. Meine Daten sichern. Das will ich irgendwie nicht, dass ihr jetzt einfach da, also ich meine, das sind halt so Freunde von einem Bekannten. Und da war ich so, ich will doch auf gar keinen Fall, dass die jetzt hier so durch meine Daten klotzen können, so. Also das ist ja auch, da sind ja auch so ein paar Sachen vielleicht dabei, von denen ich jetzt nicht
will. Schwanzbilder
oder auch einfach, ich will ja auch nicht, dass die wissen, was ich verdiene oder so. Also meine Rechnung, alles ist da drauf, so. Da war ich so, mir ist das zu intim. Da wollte ich dich fragen, wie hättest du die Situation gelöst? Weil ich war dann so, dann nehme ich den wieder mit und fange von vorne an auf dem iMac. Wie hättest du es gelöst?
ich verstehe das Problem total und ich verstehe das Problem vor allem, wenn man das so Leuten gibt und die wissen, was man so macht. Also die wissen, wer man ist, die wissen, was man macht und dann wird man auch neugieriger. Wenn du irgendein Dulli bist,
ja,
der in irgendeinem professionellen Laden an der Genius Bar seinen Kram abgibt, dann hat es nochmal einen anderen, dann hat es nochmal was anderes, als wenn du das so Leuten gibst, die Leute kennen, die wissen so, ah, das ist der Podcaster-Typ, so, da ist bestimmt, also man will da den Leuten nichts Böses unterstellen, aber ich fange mal bei mir an. Ich würde schon mal gucken, was du drauf hättest. Ja, also wenn du mir deinen Rechner geben würdest, würde ich schon mal gucken, so, was ist denn da eigentlich los?
Ja.
So, nur mal so einen kurzen Blick.
Was macht der denn eigentlich?
Ja, ja, genau, wie wenn du mir deinen Schlüssel für die Wohnung geben würdest, dann würde ich auch mal 2-3 Schubladen aufmachen. Das ist halt so. Und so, und das, deswegen, ich verstehe das total. Als du es eben erzählt hast, war ich auch so, ich weiß, was er mir sagen wird und weil ich es fühle. So, also ich bin so wirklich so, nee, also ich kann es nachvollziehen. Natürlich ist es blöd, weil man da damit ja auch gleichzeitig Leuten vielleicht was Böses unterstellt oder eine schlechte Absicht oder sowas, aber das tut man definitiv.
Das tut
aber
man.
Ich kann es schon, ich kann es nachvollziehen, ja. Das ist so, das wäre so eine Sorge, so eine, ich habe jetzt auch keine großen Geheimnisse auf meinen Rechnern, ne? Also das ist jetzt auch nicht so ein.
Aber deine Rechnung willst du jetzt schon auch nicht, also willst du jetzt nicht, dass irgendwie.
Ich schmeiß das halt alles immer direkt in Datev, ne? So, das ist ja so dieses Online, wo du deinen Kram halt da hinterlegst, deine ganzen Belege und sowas. Na, guck das mein Steuerberater sich an und dann ist das okay. Und den Rest liegt halt auch immer irgendwo in irgendwelchen Dropboxen oder sowas. Mhm. Das ist halt kein Plan, Mann. Also,
ja.
Es ist immer so eine nervige Sache. Mhm. Digitales Zeitalter, viele Daten.
Mhm.
Auch dann, also nicht nur jetzt irgendwie so Rechnung, sondern auch dann mal so die Zugangsdaten für irgendeinen Social Media Account oder sowas.
Ja, genau.
Irgendwas. Man ist ja eingeloggt so ständig auf seinem Facebook oder so, Twitter. Ja. Und dann, also, dass man da reinguckt in die DMs.
Es war mir einfach, es war mir viel zu privat, viel zu intim. Und ich war dann so, ey, bestell doch einfach diesen Bildschirm und ich komme dann am Montag vorbei. Und dann machst du mir den Bildschirm dran und dann kannst du die Daten sehen. Ich hock mich da neben dran. So ungefähr. Und dann war der so, nee, auf gar keinen Fall. Wir können dir das bestellen. Aber wenn wir den bestellen, müssen wir den da belassen. Weil ich so, das ist doch Quatsch. Ich kann dir den doch jetzt auch schon bezahlen, den Bildschirm. Zur Not habt ihr einfach einen Bildschirm rumliegen. Nee, das müssen wir so machen. Ich muss deinen Laptop da behalten mit Passwort und so, wenn das bestellt wird. Da war ich so, nee, das finde ich merkwürdig. Und dann bin ich wieder gegangen. Mhm. Und dann war ich so, ey, nee, verstehe ich nicht. Das macht mir irgendwie Angst, dass irgendwie andere Leute da so durchgucken können. Also meine Notizen zum Beispiel, die sind halt gekoppelt mit meinem Mac. So, also meine Notizen auf dem Handy. Und da stehen so viele krasse Sachen drin. Also meine ganzen Notizen, die ich jemals aufgeschrieben habe, das ist so intim. Also weiß nicht, also früher, wenn man noch Songs geschrieben hat, so viele, und dann hat jemand aus Versehen so das so sich angeschaut, man war so, oh Gott, das ist mir so peinlich, kannst du da bitte nicht reinschauen? Das sind so Sachen, die will man einfach nicht so wirklich, dass da Leute reinschauen. Das ist einfach was Intimes. Und da war ich so, nee, ey, da habe ich wirklich Angst vor, dass der dann sagt so, ach, guck mal, ey, so viel verdient er also, aha, guck mal. So, und ich meine, also das ist nicht einfach nur jemand, den ich einmal gesehen habe, sondern ich kenne den und der kennt ganz viele Leute, die mich kennen. Hm. Und da war ich so, nee,
das brauche genau, ich nicht. Das ist halt das, was es unangenehm macht.
Genau,
ne?
Ja. Also du wärst dann jetzt wahrscheinlich eher auch zu einem anderen gefahren, der weiter weg ist und hättest gesagt, komm, das lasse ich ein bisschen bei jemandem machen, dem ich egaler bin.
Opa.
Ja, genau.
So, also der so einen PC-Laden noch hat, wo
so ein alter Perverser, das wäre auch okay, ne? So ein alter Perverser wäre auch okay.
So ein Schaufenster, was seit 12 Jahren, wo nur noch so ausgeblichene Maus- und Tastaturverpackungen drin liegen. So, das liebe ich ja, so alte Computerläden.
Von ganz vielen Frauen schon auch gehört, so wenn dann so der Bildschirm kaputt gegangen ist, so gesprungen ist bei Apple, dann haben die so gemeint, so ey, und dann gehst du in so einen Laden rein, dann sagst du, ey, ich würde es gerne hier einmal machen lassen mit dem Bildschirm. Und dann sind die so, ja klar, kein Problem. Lass es uns gerade da, wir machen dir das. Achso, wir brauchen deine Zahlenkombination, dass wir da reinkommen.
Mhm.
Ja, warum? Ja, ist wichtig, wir müssen in die Einstellung gucken, dass das auch alles passt und so, das ist super wichtig. Und dann bin ich so, ey, krass, weil, also, das sind dann natürlich auch irgendwie so junge Typen, die da arbeiten, so, ne? Also, das sind
die
ganze Kinder, du weißt doch genau, was da.
Ja, also, das ist so ein bisschen.
Das sind doch genau diese Typen, die dann sagen so, ah, oh, ey, da war heute wieder eine, so, da habe ich mir wieder ein paar Fotos geairdroppt. Und das ist natürlich in einer Großstadt wie Berlin scheißegal, aber wenn du in Aschaffenburg wohnst, so, dann ist es halt einfach super scheiße.
Das ist halt echt so ein bisschen so, wie wir. Ich hab Husten, ja, dann ziehen sie mal die Hose aus. So wie es, also wenn der Bildschirm kaputt ist, brauchst du so ist es. Ich weiß es nicht. Komisch.
Ja, voll.
Ja, verstehe das total. Aber mach das in Ruhe.
So, ja.
Also das ist, weißt du, es ist halt, ich glaube, als du mir das so geschrieben und gesagt hast, da steht ja auch immer so eine Panik. Also auch bei mir, selbst wenn ich das höre, bin ich so, Mann, mich nervt es schon, Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Ausland fahren würde. Sagen wir mal, ich hätte jetzt, würde jetzt nach Amerika fahren und was und hab mein Handy mit. Und mein Handy ist dann einfach so mein Anlaufpunkt in ganz vielen Hinsichten.
Ja.
Was ist denn, wenn das weg ist?
Ja.
Also dann hast du einfach ein riesengroßes Problem.
Mhm.
Kein kleines, sondern ein riesiges. Und das ist halt ultra scheiße. So. Und das ist schon so diese, alles liegt da drauf, alle Daten, dies und das. Man ist halt heute irgendwie schon so, also wie gesagt, nicht mal das, gut, ne, also wenn du irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Pornos oder so auf dem Rechner, scheiß drauf. So, das ist mir fast egal, das gehört heute dazu, finde ich. Aber so trotzdem einfach so zu wissen, was man da so mit, was man damit hat und wie viel man damit arbeitet, das ist schon scheiße so, wenn dann halt sowas ausfällt. Das lähmt dich. Das ist wie, als würde dir einfach mit deinem linken Arm nicht mehr funktionieren. So. Das ist halt einfach so, okay, was mache ich denn jetzt?
Ja, war ein bisschen, ja, war jetzt ein bisschen harter Einstieg in die Folge vielleicht von mir, so, dass ich mich erstmal beschwert habe und erstmal meinen ganzen Ballast abgelassen habe. Danach war ich allerdings im Urlaub am Lago Maggiore, es war sehr, sehr schön. Ich war noch nie am Lago Maggiore und die Leute schreiben mir mittlerweile so Sachen wie, ach krass, bist du mal wieder im Urlaub, freut mich ja für dich, so, kommst du auch mal raus. Ich krieg mittlerweile so hämische Nachricht auf jeden Fall. Und aber es war ein sehr, sehr kurzer Urlaub und das war sehr, sehr schön. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort hieß. Aber es war ganz klein und beschaulich. Und ich war ein bisschen krank. Und jetzt wurde es über Nacht noch ein bisschen schlimmer. Ich habe heute Nacht 4 Stunden oder so geschlafen. Ich merke, so langsam geht mein Akku gegen null. Und ich kann nicht mehr. Und ich hoffe einfach, dass es morgen dann ein bisschen besser wird, so, weil ich schleppe das ja jetzt schon seit so Donnerstag mit mir rum. Das ist schon irgendwie ein bisschen nervig. Im schlimmsten Fall wird es noch mal schlimmer. Das wäre natürlich auch blöd. Aber für mich ist natürlich wichtig, dass es bis Mittwoch wieder gut ist, weil da habe ich ja diesen DJ-Baby-Auftritt, der mir wichtig ist. Und also da sollte ich dann wieder einigermaßen gesund sein. Maxi, was ist bei dir los? Wie steht's bei dir? Wie gesund bist du? Was geht ab? Wie läuft's im Laden? Wie läuft's im Live? Was ist los?
Ich bin gesund. Toi, toi, toi. Ich war gestern mal wieder im Europapark.
Endlich wieder Europapark. Guten Appetit. Mit wem warst du? Warst du alleine?
War mit Jazz.
Ah, okay.
War mal wieder mit Jazz. Das ist ja so unser Ding, dass wir immer mal, wir sind ja Vergnügungsparksfreunde, Vergnügungsparkfreunde und dann fahren wir immer mal in Vergnügungsparks. Und es war schön und das war auch wirklich, es ist, man merkt halt Ronas rum, ne? Also es gibt keine Maskenpflicht mehr, gar nicht mehr. Auch nicht innerhalb der Attraktion. Es ist, ich meine, ne, du siehst ja so, Casper ist auf Tour, spielt halt irgendwelche fetten Hallen. Ja, obwohl es jetzt nur die Clubtour, aber es sind ja trotzdem große Hallen. Und die Leute stehen halt Reihe an Reihe und es ist halt einfach irgendwie, es ist halt überall rum. So, ne? Nächste Woche hast du deinen Gig und das Quincy Schulz wird rappelvoll sein und es ist rum. Das ist halt so. Komisch ist es trotzdem. Schöner Trip war es dennoch. Ich habe am Wochenende habe ich ganz kurz gedacht, ich fliege nächste Woche spontan in die USA.
Ach, guck an.
Weil mich
Weil eine neue Funko rausgekommen ist.
Eine exklusive neue Funko.
Und eine für 13 Euro, die fliegst du rüber, kaufst die am Flughafen, fliegst wieder zurück.
Ja, bin dann mal in Hollywood beim Funko-Store. und zwar ist nächste Woche die Star Wars Celebration. Das ist so die wie die Comic-Con, aber quasi nur für Star Wars. Aha. Und da sind auch mal diese ganzen krassen Panels. Da sind dann auch mal Jon Favreau und Filoni nächste Woche und geben Panel zu Mando 3, Star Wars Vision. Als dann so zum Beispiel Episode 9 angekündigt wurde oder Episode 8, immer in den Jahren, wo halt ein neuer Star Wars Film angekündigt wurde, sind dann halt alle da gewesen von Adam Driver über wie heißt sie, die Ray spielt? Naja, also alle SchauspielerInnen sind halt da. Alle sind da, es ist ein Riesen-Event, es gibt exklusives Merch, dies und das. Und da hat mir eine Kundin geschrieben, hat gesagt, ach ja, ich habe irgendwie Funkos gepostet und sie meinte so, ach, ich glaube, ich hole mir den jetzt, ich muss mir was gönnen, weil ich habe Karten für die Star Wars Celebration nächste Woche und kann nicht hin. Und da saß ich so im Laden und war so, Moment mal, du hast Karten für die Star Wars Celebration, weil die Karten sind echt schwer zu kriegen. Und habe ich so gesagt, so, okay, und dann habe ich so schon alles irgendwie, so hatte ich so eine Stunde, war im Laden nichts los, und dann habe ich so alles schon geplant und alles schon in meinen Laptop eingegeben, habe schon so gesagt, okay, dann will ich noch nach Disneyland und dann will ich das noch so und so und so, und hatte mir auf einmal so einen 8-Tages-Trip zurechtgelegt, der aber auch so 6.000 Euro gekostet hat. Ich war so, Und dann ist mir aufgefallen, Disneyland ist so voll, weil der natürlich, es ist in Anaheim. Und Anaheim ist ja auch Disneyland. Eins der Disneylands, also das ursprüngliche Disneyland ist ja in Anaheim. Aha. Und dann hatte ich gedacht, okay, ich fahre vielleicht erst 3 Tage nach Disneyland in Anaheim, dann gehe ich auf die Star Wars Celebration, dann gehe ich nochmal vielleicht in Universal Studios und dann fliege ich wieder heim. Das war so mein Plan auf Papier. Mhm. Dann habe ich mir das alles angeguckt und habe festgestellt, na, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der einen Plan hat, weil die 3 Tage vor der Messe sind einfach, das habe ich noch nie gesehen, Disneyland ist ausgebucht. Ausgebucht.
Krass.
Weißt du, wie voll Disneyland sein muss, damit es ausgebucht ist? Da war ich so, Kackidee. Und dann habe ich das auch so ganz kurz, hatte ich das so in mein Instagram gehackt, so, ja Leute, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das aber in einer halben Stunde gelöscht, weil ich gemerkt habe, es kommt nichts, außer dass Leute sagen, mach das! Und ich dachte, das bringt mir auch überhaupt nichts, stresst mich eher, als dass es mir hilft. Aber dann bekam ich einen Anruf von jemandem, die sagte so, willst du mich verarschen? Warum? Weil ich ja in letzter Zeit auf diversen Disney-Veranstaltungen eingeladen war. Aha. Und alle abgesagt habe, also irgendwie mal Ewan McGregor oder so treffen, da habe ich alles, irgendwie hatte ich überall keine Zeit für. Dann hat sie gesagt, naja, wir schicken halt nichts, wir haben halt 3 Leute aus Deutschland dahin geschickt und ich habe dich nicht gefragt, weil du eh immer absagst. Und dann habe ich gesagt, das ist das Traurigste, was ich je gehört habe.
Ja.
Ja, naja, und dann habe ich dann gesagt, so, weißt du was, vielleicht reden wir einfach nächstes Jahr nochmal darüber. Und jetzt erstmal mache ich das nicht. Weil, ey, wenn du
dann. Die liebe Person, die da angerufen hat, die wahrscheinlich eine Frau ist, die mit S anfängt, ne?
Nö.
Ich bin gerne mit dabei. Ich würde mich mit Max zusammen auf den Weg machen nach Anaheim. Und dann gucken wir uns das alles an. Und ich kümmere mich so ein bisschen darum, dass der Max immer von seinen Stationen zu den anderen Stationen kommt. Das ist ganz wichtig, weil der braucht natürlich auch jemanden, der da Social Media mäßig ein bisschen Content liefert. Ja. Maxi, das wäre ich dann für dich. Ich wäre dein Manager, kann man so sagen. Mhm. Und ich wäre dann mit dir da auf Tour. Es geht natürlich nicht, dass mein Künstler Max Roxner Nachtsheim alleine.
So schnell hat man einen Manager.
Alleine nur dort eingeladen wird. Und ich möchte bitte für meinen Künstler Max Roxner Nachtsheim 2 Flugtickets und natürlich die ganzen Hotels und so und vielleicht noch jeden Tag ein bisschen was zu essen. Und der Rest, den zahlen wir auch selber. Also mehr wollen wir gar nicht. Liebe S. aus M. Ich freue mich sehr, wenn du uns da beide einladen würdest. Das wäre doch sehr schön.
Das war ja bestimmt gerade sehr hilfreich.
Das war bestimmt sehr hilfreich, das ist auch sympathisch. Und dann denkt ihr sich, ja klar, das war
toll, klar, bestimmt. Gerne.
Da freue ich mich. Ach, da bin ich ein bisschen, Max, das tut mir echt leid für dich, weil das wäre echt geil gewesen, wenn du damit gekommen wärst. Aber das ist so, Max, wenn einer ständig absagt, dann fragt man nicht mehr.
Ja, das ist tatsächlich, das habe ich mir dann auch gedacht, ich darf nicht mehr so viel absagen.
Nee.
Gleichzeitig wurde ich heute sehr oft gefragt, ob ich auf die OMR-Messe gehe, habe ich mir gedacht, in meinem ganzen Leben nicht. Naja.
Bist du gar nicht auf der OMR-Messe, oder was? Heute? Weil ich bin heute auf der Creator-Stage.
Ach, gar nicht. Damit halte ich einen kleinen Vortrag nochmal über meine 9 Unternehmen, von denen 2 mein Vermögen verwalten.
Ja, genau, da geht es ein bisschen um mein Family-Business. Und ich habe da einfach ein paar coole, also ich freue mich da heute einfach für alle, die heute auch auf der OMR sind, ich freue mich auf ein paar coole Synergien zu schließen und einfach danach ein bisschen geil, vielleicht können wir uns geil connecten und danach mal gucken, was wir so an den Start bringen. Ich will auf jeden Fall ein paar coole neue Projekte auf die Bahn bringen nächstes Jahr. Ja. Da wird ordentlich angeschoben und da freue ich mich auf der OMR heute, euch alle begrüßen zu dürfen.
Ja. Auch wenn wir nicht da sind, wir begrüßen euch herzlich auf der OMR. Wir
begrüßen euch herzlich auf der OMR. Wir
begrüßen euch ganz herzlich. Und ich hoffe einfach, dass sehr, sehr viele schöne neue Spotify Originals dabei entstehen. Da freue ich mich am meisten drauf. Schöne Grüße nochmal.
Aber wie ist das jetzt eigentlich? Weil, ich weiß gar nicht so richtig, was da passiert. Das ist doch einfach nur so eine.
Es ist tatsächlich, wie du sagst, so eine Synergienschließmesse, oder? Ich glaube, da stellen so ein paar Leute ihre Projekte vor. So aus dem Medienbereich und dann kann man halt so ein bisschen connecten. Es ist teilweise, ich weiß, dass ein Kumpel von mir vor 3 Jahren mal da war, vor Rona.
Ja.
Und das, oder vor 4 Jahren sogar. Und der hat dann da ganz viel so Videos gepostet und es war halt richtig cool. Da waren dann auch so Bands und dann ist auch so Sido aufgetreten und so. Also das wird dann auch noch so ein bisschen, ich glaube, da wird einfach wahnsinnig viel.
Hä? Quentin Tarantino ist vor Ort.
Ja, genau. Quentin Tarantino.
Ist Quentin Tarantino. Ich habe den Philipp Westermeier, also der Chef von OMR, den habe ich ja getroffen in L.A. damals. Das wirklich klingt wie ein erfundener Satz, das ist wirklich ein Fakt. Und da hat er erzählt, dass Quentin Tarantino vor Ort sein wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich verstehe das alles. Und ich glaube, Tony Hawk war auch schon mal da in dem Jahr vor Rona, wo Kauenschluck, ist kein Witz, Kauenschluck war angefragt, ob die da irgendwie sich mit Billy Wagner vom Nobelharten Schmutzig unterhalten wollen. Und dann war ich aber so, dann war das aber so eine Nebenbühne, die, und dann war ich so, ja, okay, von irgendeinem Magazin, und dann hat das nichts mit, also, das war alles so, und dann kam das auch nicht zustande und so, und dann war ich, okay, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Billy Wagner hat mich mal interessiert, aber diese Tickets für diese OMR-Messe, Alter, die sind richtig teuer, ey, das ist so krass teuer, ne?
Ist es so. Ja, das Mann, wir hätten, vielleicht müssen wir auch einfach so eine Messe machen.
Warte mal, ja, damit verdienen die richtig Geld. Warte mal ganz kurz. Neuer Tab, OMR, Messe. Achtung, pass auf. Ticket. So, jetzt gucken wir, was das hier kostet. Tickets, OMR Festival. Das, nicht nachgucken, Max, ne? Das ist wichtig, weil das wird jetzt gleich, ich würde es gerne einmal schätzen lassen von dir, dass du einmal schätzt, was kostet denn so ein Ticket bei der Online-Marketing-Rockstars-Messe. So, Achtung, jetzt genau, ja.
50 Euro?
Mal ganz kurz. Tickets, so hier, da muss man da draufklicken. Also, erstmal heute erlebe die OMR Conference 2 Masterclass, das bieten wir das Festival Pass Ticket. So, da kommen wir sicher, wir konnten keine Ticketkategorien für dieses Event. Oh, ist alles ausverkauft. Alle, die noch Promocode haben.
Scheint ja nicht so teuer zu sein.
Können dies nach wie vor OMR-Ticket. Jetzt gucken wir doch mal, ob es nicht auf, es gibt ja noch so Viagogo oder so, solche Seiten vielleicht. Sichert euch eure Tickets. Okay, warte mal.
Aber du hast doch dann schon immer davon gehört, wenn du das schon, du hast es ja schon so angeteasert, als hättest du schon mal davon gehört, was die kosten.
Also ich dachte, das kostet so 1000 Euro.
Nee. Dann Stand zu machen, kostet vielleicht ein paar tausend.
Ach, ja, ich weiß es auch nicht. Euro, irgendwie jetzt so, das ist jetzt blöd.
Also, wenn da 20.000, 30.000 Menschen hingehen und die verkaufen ein Ticket für 1.000 Euro, Christian, dann macht der doch nie wieder was.
Max, guck mal hier, 70.000 Menschen könnten das werden beim OMR Festival 2022. 70.000 Menschen, also kommen da, das sind unsere Lösungen. Hier kann man pennen. Mhm. Volles Programm, aha, ja gut, da sieht man den ganzen Lageplan, ja, da steht jetzt leider gar nicht, was das kostet, das ist natürlich alles blöd, ne, ja, ja. Ich hätte jetzt, also, ich würde sagen, wir könnten auch mal so ein Event machen, irgendwie, wo wir so ein bisschen, weil wir, also, ihr könnt zum Beispiel auch, achso, hier, pass auf, das sind unsere Lösungen, unsere Jungs und Mädels beim Event-Team arbeiten gerade mit Hochschulen, vorkommt, selbst wenn solche Situationen eintreten, die es für euch angenehm, wie möchtest du gestalten, bla bla bla. Unser Angebot solltet ihr vor dem Hintergrund dieser Info euren Festivalpass stornieren oder ändern wollen, ist das bis zum an bla bla problemlos möglich. Ihr könnt zum Beispiel auf den günstigen Expo-Pass etwa 50 Euro wechseln. Da sind alle Expo-Stages, Dialog-Stages, die Expo-Masterclasses und Guide irgendwas mit drin. Also der Expo-Pass kostet ungefähr 50 Euro. Das ist natürlich der günstige Pass. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der durchschnittliche Pass 70 Euro kostet, ne? Also, weil wird ja wahrscheinlich dann mehr kosten.
490.000 Euro.
Mal, okay, 490.000 Euro. Das ist jetzt nicht so schlecht.
Halbe Million.
Dann würde ich sagen.
Und die Leute, die da ausstellen, werden ja auch noch Geld bezahlen, ne? Also, die Leute, die dort einen Stand haben, das ist ja wie auf der Gamescom oder sowas auch. Du kriegst ja nicht nur das Gamescom-Money von den Leuten, die dort Tickets kaufen, sondern EA zahlt ja für seinen FIFA-Stand mal locker 50 bis 100k. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Wenn du dir WLAN auf der Gamescom, wenn du einen Stand hast auf der Gamescom und du möchtest...
Stopp. Ich lese dir jetzt was vor, du darfst nicht googeln. Wenn du googelst, sind wir keine Freunde mehr. Max, pass auf. 17. bis 18. Mai. Wir probieren etwas ganz Neues aus. Mit dem Platinum-Ticket bekommt ihr alle Festival-Pass-Leistungen. Also das komplette OMR-Festival inklusive Conference und den AAA-Pass. Ihr habt damit Zugang zum Green Room, seid Meets & Greets mit Quentin Tarantino und Ashton Kutcher eingeladen. Im Green Room trefft ihr auch alle anderen Speakerinnen des OMR-Festivals und könnt insgesamt hinter die Kulissen schauen. Wie viel Euro?
1.200.
20.000 Euro.
20.000 Euro!
Geil! Absolut geil. Das finde ich geil. Das finde ich nur geil. Das finde ich gut. Das finde ich
ja fast eine Uhr vom Gürnt.
Der hat neulich so Uhrensachen gepostet.
Ja, ich habe es gesehen.
Auf Ding, der Schlimm. Ist jetzt, also da merkt man auch, wenn man wirklich nicht mehr weiß, wohin mit seinem Geld.
Das ist wirklich einfach so lost.
Das ist absurd, ey. Das ist
wirklich so,
okay. Aber nee, 20.000 Euro, Max, wo siehst du uns? Was können wir machen? Also da muss auch was bei uns möglich sein. Vielleicht.
Ja, wir machen uns erstmal so einen schönen Infostand in der City-Galerie. so Broschüren rausgeben. Und man kann ja auch für, also für 50 Euro führe ich euch immer rum. Zeige euch mal Müller, Orsay, gehe mit euch vielleicht einmal ein kleines Rubbel loskaufen. So Sachen. So Business in der City-Galerie.
Ja, aber also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir mieten hier bei uns in Goldbach, da gibt es so eine Turnhalle, ne?
Ja, Turnhalle schon mal mega geiler Austragungsort.
Turnhalle, die wird gemietet. Dann kann man da so Wände reinmachen und dann gibt es eine Mainstage. Auf der Mainstage könnte spielen zum Beispiel, da brauchen wir dann natürlich einen etwas größeren Act, sowas wie Mark Forster, ne?
Mhm. Ja, der ist immer gut.
Der spielt und dann wird da vor allem viel, wir müssen halt über Podcasten reden, ne? Also wir kommen hin und erzählen den Leuten was über Podcasten. Das ist ja so geil, weil da kann man ja einfach irgendwas erzählen, ne? Und es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Podcaster, die auch jung sind und die wissen wollen, was abgeht in der Branche und die irgendwie wissen wollen, wie man sich vernetzt. Und dann laden wir unsere VermarkterInnen ein und sagen wie, ey, da könnt ihr doch mal so eine Stunde über Vermarktung reden und schon mal so wie so ein kleines Programm, weißt du, wie ich meine? Mhm. Die kommen dann dahin und dann sitzen die in einer Stunde und reden so über Podcast-Vermarktung und alle kriegen so ein geiles Bändchen um und so. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen gucken und dann verkaufen wir die Tickets für 120 Euro und sagen, da könnt ihr richtig was lernen.
Ja. Mann, ey, so eine Stunde so ein Vortrag vom Gürnt, geil.
Ja, so der Gürnt, der so zwei Stunden so, redet.
Hat so vier Uhren an beiden Armen. Also,
ja, wenn ihr seht, haben wir hier. Dann.
Ja, auf jeden Fall auch draußen ein guter Foodtruck. Ja, es wird gut. Ich hab da schon eine Vision.
Das Kühen mit vier Uhren an Armen.
Auch so an den Beinen.
Ja.
Um Gottes
Kurze
Willen.
Kurze Hosen trägt er eh immer. Acht Uhren.
Ja, acht Uhren, dann kommt er auf die Bühne. Ja, so. Ja.
Tick-Tack, Mann. Mann, ey. Ja, finde ich gut. Da gibt es ein paar Leute, die ich mir vorstellen könnte.
Ich freue mich drauf. Ja,
vielleicht auch nochmal einen kleinen Slot für Finn Kliman buchen, der kann auch nochmal ein bisschen was erzählen.
Da bist, du, oder da, bist du so, Idee, da bist du so auf Krawall gebürstet. Ich sehe das schon die ganze Zeit hier bei Instagram und so. Du ich hast richtig was. Ich habe noch keinen gesehen, der so viel schießt gegen Finn Kliman wie du.
Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin einer, der, also da passiert wesentlich viel mehr ja, im Internet, okay. als da wird viel geschossen. Aber so ein witziges Thema.
Naja, also ich bin dann immer so, ich kann das ja nicht so, also ich habe dann immer auch ein schlechtes Gewissen und mir tun die Leute dann auch, also was heißt leid, aber also der tut mir nicht leid, der ist ja sehr, sehr reich, ne, wohl anscheinend, das ist ein sehr, sehr reicher Mann, aber ich gucke mir das dann an, bin dann so, ich kann jetzt nicht noch dazu was sagen, weil ich das Gefühl habe, da wurde schon echt viel erzählt, also auch so Sachen erzählt, wo ich mir dachte, der hat jetzt schon sein
Fett. Ja, man muss auch nicht übertreiben. Wie gesagt, ich habe das, der war ja auch immer zu uns korrekt, deswegen man muss es auch nicht übertreiben, aber es ist halt einfach eine mega uncoole Aktion. So, die ist ja nachgewiesen und da ist ja noch viel mehr Scheiße hochgekocht und ich finde es schon echt erschreckend so. Aber so ist es halt jetzt.
Ja.
Und ich denke, er wird da so oder so, kriegt er die Schelte jetzt eh schon so, da muss man dann auch nicht, also deswegen.
Wie ist es bei dir, Max? Werden all deine Klamotten in Portugal produziert? Oder,
Natürlich nicht. Natürlich nicht. So billig und so einfach, wie es nur geht.
Gut, okay.
Wenn ein Shirt einen Euro in der Produktion kostet, ist es mir eigentlich schon zu teuer.
Ist es mir zu teuer. Dann unter, genau, okay. Alles klar.
Und wenn es einfach nur eine Plastiktüte mit Ärmeln ist, Hauptsache.
Plastiktüte.
Max, ich bin so krank. Ich hab so Druck auf den Ohren, auf dem Kopf die ganze Zeit. Es ist für mich ganz schwer, heute aufzunehmen. Tut vor allem, weil ich habe heute den ganzen Tag noch nicht gelacht oder sonst irgendwas. Und jetzt ist sehr, sehr lustig.
Max, wird's wieder gaggig, ne? Jetzt wird hier wieder die Gagmaschine angeschmissen.
Ja, der Max wieder die Gagmaschine angeschmissen. Ey. Ja, und sonst bei dir? Also du bist
was
gesund.
Ich noch erzählen wollte, weil du mir da vorhin ins Wort gefallen bist. Was denkst du, was es kostet, als Stand auf der Gamescom ein WLAN zu buchen?
WLAN.
Du hast einen Stand und du willst WLAN für deine, damit deine Mitarbeiter dort arbeiten können, an deinem Stand. Der Preis ist von 2019.
Die werden dir wahrscheinlich so jemanden vorbeischicken, einen Techniker. Also der nimmt auf jeden Fall 100 Euro die Stunde, der braucht dafür zwei Stunden, das sind 200 Euro. Die Fritzbox kostet 200 Euro, die da hingehängt wird, 400 Euro und dann einfach nur, weil es absurd ist, 600 Euro.
14.000 Euro.
Das ist doch nicht dein Ernst.
14.000 Euro für WLAN auf der Gamescom.
Das ist nicht dein Ernst.
14.000 Euro. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Sicheres WLAN für deinen Stand, wenn du Nintendo bist, kostet 14.000 Euro. Ja, wahllose Firma gesagt, kann alles sein. Aber Beispiel.
Boah, das finde ich richtig frech.
Weißt du, was du da für einen Reibach machst? Weil WLAN brauchen ja messen. Alle.
Wir müssen messen machen, Max. Wir müssen so Messebauer werden.
Wir müssen wirklich messen machen.
Ja, wir müssen
immer hier so eine Scheiße mit da noch ein Funko, da noch ein Podcast, da noch mal irgendeine Werbung platzieren, 400 Euro. Fuck it, Alter. Messen machen.
Ja, okay. Oh, verdammt.
Miet jetzt die Turnhalle.
Ich werd jetzt die Anfrage rausschicken an die Mehrzweckhalle in Goldbach. Und dann wenn wir da ein geiles Event auf die Beine ziehen, auf die Beine ziehen. Und dann, und der Immantas, der macht einfach die ganzen Grafiken. Der hat damals schon fürs Autokino-Festival da, also Grafiken gemacht, da hättest du wirklich 6 Messen von bespielen können.
Jetzt verspannen sich viel besser.
Der Immantas macht die Grafiken. Und dann können wir eigentlich schon fast mit der Info rausgehen. Oder wir können ja erstmal Tickets verkaufen, können ja erstmal eine Behauptung aufstellen. Das größte Event für Podcaster, PodcasterInnen, lerne deine Stars hautnah kennen und so weiter. Und dann gehen wir mal raus mit den Tickets und ich würde sagen, wir fangen da mal so bei 1.000 Euro an für so ein VIP-Ticket und machen für so einfache Besuchertickets 80 Euro.
Ja, auch eine Stunde so ein ganz privates Panel, Marek Bäuerlein, der Privatmann.
Ja, oh ja, stimmt, genau, mit Marek privat. Ja. Genau, das kann man verkaufen, da würden sich viele...
Gute.
Gute und wie. Und das machen wir. Das ist sehr groß, es ist großartig. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Merchandise-Modenschau, moderiert von meiner Oma, wo die ganze Zeit einfach nur so Leute, die laufen auf und ab und dann so, und hier noch die neue Kollektion, das ist jetzt gemischtes Hack. Und dann läuft einfach eine Frau so und dann kann man sich so sagen, oh, guck mal, sowas könnte man auch mal machen, so wie das gemischte Hack gemacht hat, die einfach nur gemischtes Hack draufschreibt. Und dann... kommt so, und hier sehen Sie das Merchandise von und so weiter. Und dann laufen immer, eigentlich ganz nett. Und dann könnte man so ein bisschen, so könnte man Merchandise zum Beispiel da besprechen. Dann kann da irgendwie die Printbaracke ihren Stand aufbauen. Dann können die sagen, ey, wenn ihr Merchandise machen wollt, dann kommt auf jeden Fall zu uns. Den nehmen wir dafür 14.000, 15.000 Euro ab, dass die da überhaupt stehen dürfen. Also das sieht schon gut aus. Ich könnte mir da richtig was vorstellen. Wirklich, das ist eine gute Idee, Max.
Vielleicht können wir da in der nächsten Ausgabe mal, vielleicht haben wir schon ein paar Ideen.
Ja,
vielleicht. Ich möchte, das ist die Aufgabe für die nächste Folge in 2 Wochen. Ja. Jeder bringt mal so einen kleinen Pitch mit.
Okay, gut. Ja, für unsere Podcaster-Messe.
Ja. Jeder bringt mal so ein paar Ideen für unsere Podcast-Messe.
Also, wir können ja mit unseren HörerInnen vereinbaren, dass wir alle wissen, dass das Bullshit ist. Aber die sollen alle mal so tun, als wäre das der Wahnsinn und wir freuen uns darauf. Und dann machen wir mal so ein Jahr lang, da lassen wir alle günstiger rein. Wir behaupten aber, die Tickets haben so viel Geld gekostet. Und ich glaube, darum geht es. Diesen ersten.
Lügen.
Ja, dieses erste Ding, das muss man sich erlügen, diesen ersten Erfolg. Dann stellen wir uns hin und sagen so, hey Leute, mega Erfolg, richtig geil, es sind mal wieder 20.000 Besucher auf unserer ersten Messe, damit hätten wir nie gerechnet. Im Hintergrund sind so die ganzen Leute von uns, die natürlich nicht so viel Geld bezahlt haben und die dann aber so brüllen und sagen, ey geil und so, voll geil hier und ich habe mega viel gelernt über das Podcasten. Und dann sagen wir, ey, das war so ein Riesenerfolg, wir machen das im nächsten Jahr wieder und die Tickets gehen jetzt raus. Und dann gehen die Tickets raus und dann machen wir einfach wieder so ein Event und dann werden aber die Tickets, wir werden uns da mal, lass uns das überlegen. Jeder muss nächste Woche, in der nächsten Folge muss er einen Pitch mitbringen, wie er sich das vorstellt, wie wir das so ein bisschen aufziehen können, marketingmäßig. Aber auch wie das, wie wir da Geld, vor allem geht es mir darum, dass wir da Geld verdienen.
Ja. Das, ja, genau. Namen, Ideen, Standideen, Konzept und wie und am Ende einfach ein großes Dollarzeichen.
Stimmt, ja.
Wie kann man die Kuh melken, bis sie umfällt? Das ist die Aufgabe von unserer Podcast-Messe, der ersten Podcast-Messe in Goldbach.
Ja.
In der Mehrzweckhalle.
Beim TV Goldbach in der Mehrzweckhalle.
Ich liebe aber auch, was ich ja auch immer ganz toll finde, ist fast noch, sind ja so Rathäuser.
Ja.
Wenn dann so Flohmärkte in so Rathäusern sind, das finde ich ja auch immer geil. Mm. Weil die gehen dann so durch alles. Die gehen dann so durchs Foyer in die Halle.
Ja.
Und vielleicht kann man auch sowas machen. Vielleicht
oder in der Schule, so. In der Schule.
Oder in der Schule auch.
Stimmt, das
jeder
ist auch
kriegt
gut.
Einen Klassenraum.
Oh, das wäre, und kann da die Leute teachen. Genial. Und es gibt einen
Da fällt mir was ein.
Main Stage, ja?
Ja, erzähl noch fertig.
Dann gibt es ein Mainstage in der Aula, das wollte ich sagen, ja.
Ja. Gerne. Ja. In meiner alten Schule, die GBS. Da fällt mir was ein, und zwar, ich habe ja in der Werbeagentur gelernt, ich habe ja Mediengestalter, auch Visualisierung, Konzeption gemacht. Bis 2011 habe ich da meinen Abschluss, habe ich den da gemacht. Und ich hatte ja zwei Chefs, die unterschiedliche nicht hätten sein können. Und beide hatten aber einen Dachschaden. Mhm. Also einen richtig großen Dachschaden. Der eine war so ein Schildkrötenmann, der einfach die ganze Zeit, nur wenn er mal so, der ganz langsam immer sein Köpfchen rausgestreckt hat und dann immer, magst mal lieber, kannst du mir mal was helfen? Immer nur Max mal lieber gesagt hat, wenn er irgendwas brauchte. Hat mich wahnsinnig aggressiv gemacht. Und der andere war, der hatte keine Nasenscheidenwände mehr, sag ich mal. So, der, der wurde mir vorgestellt mit, ja, der ist jetzt mal ein paar Tage im Krankenhaus, der muss an Nasenscheiden operiert werden. Aha, warum? Ja, der war Nasenspray abhängig. War er nicht. Naja, auf jeden Fall, der andere Chef, also der Schildkrötenmann, hatte manchmal so Aussetzer. Und die hatten halt in ihrer Vergangenheit ein paar Mal einen Erfolg und hatten aber irgendwann auch keinen wirklichen Treffer mehr. So, die hatten zwar immer mal ganz große Firmen wie Black & Decker oder sowas, aber so richtig geil lief es in ein paar Hinsichten nicht mehr. Black & Decker. Ja, ja, Black & Decker oder ich glaube Siemens noch oder irgend so ein paar Sachen haben sie mal gemacht. Naja, auf jeden Fall gab es irgendwann mal einen Typen, der kam zu uns, das war ein Perser. Und der hatte ein Projekt, eine neue Webseite. Ja. Das war so eine Art, also es war wie so eine Dating-Plattform, aber eher für Freundschaften. Aha. Also so, wir haben Menschen, die haben verschiedene Interessen und umso mehr Interessen man gleich hat, also wenn jetzt auch einer sagt so, okay, ich mag auch Videospiele, Lego bauen, keine Ahnung, Wäsche waschen.
Also und wie Bumble dann, so ein bisschen oder so.
Ja, so einfach so sehr auf Interessen gemünzt. Umso mehr gemeinsame Interessen, umso größer ist das Match. Und auch halt wirklich auch so einfach auf Freundschaften und gar nicht so sehr auf Beziehungen getrimmt. Das war so sein Grundgedanke und das hat er damals bei uns vorgestellt. Und dann hat mein Chef gesagt, Maxi, du kommst jetzt mal mit. Ich will dir mal was zeigen. Ich nehme mich heute mal mit. Ich pitch dem jetzt eine Idee und da wirst du aus den Socken fallen. Und dann sagt er so, okay, dann hat er diesen Typ da gehabt, sagte, pass auf, ich habe eine Idee. Die Idee spielt in der Schule, weil er wollte einen Werbeclip. Der Werbeclip sieht so aus, dass du jemanden siehst, der in diese Schule geht, weil der Leute für gemeinsame Interessen sieht.
Aha.
Und sucht. Und dann gibt's da irgendwie erstmal so, und dann guckt er immer so durch, so läuft dann so Türen vorbei, und da sind so Fenster, und dann steht da irgendwie so Töpferkurs. Und dann siehst du halt irgendwie so Leute, die so töpfern und dann, nee, das ist so nicht mein Interessengebiet. Und dann geht darüber irgendwie so Leute, diese Puzzle-Freaks. Da sitzen so Leute, die so puzzeln. Nee, puzzeln ist auch nicht so meins. Und dann kommt irgendwie der Gymnastikraum. Und dann sagt er, und da kommt der Clou. Pass auf. Weil was mein Chef immer in der Hinterhand hatte, wenn er dachte, jetzt wird's witzig, war Hitler. Und dann ist er auf einmal auf den Tisch gesprungen. Im Konfi stand auf dem Tisch und sagt, und dann guckt er durch die Scheibe des Tanzraums, des Aerobikraums, und da steht Hitler in einem rosanen Spandexanzug und sagt, linker Arm hoch, rechter Arm hoch, linker Arm, und hat auf dem Tisch im Konfi gestanden, vor diesem Perser, der hat die ganze Zeit wie Hitler geredet, links und rechts die Hände hochgerissen, und ich saß daneben und war so, was gucke ich mir hier an? Linker Arm hoch, rechter Arm hoch, linker Arm hoch, rechter Arm hoch, verstehen Sie? Wegen Hitler! Und hat dann so auf dem Tisch den Mann so runtergelassen, und ich saß nur daneben, war so, was gucke ich mir denn hier an? Was macht er denn da? Und dieser Typ war wirklich so, der saß so da, der dachte, er ist im Irrenhaus. Und dann geht er irgendwann so runter und sagt so, und das ist die Werbung. Und alle waren so, was?
Das glaube ich nicht.
Dann kommt der Abbinder, neue Freunde finden mit bla bla bla. Und man so, das macht keinen Sinn, Danny. Du kannst nicht überall Hitler einbauen. Das war wirklich jedes Mal so. Der hat jedes Mal, in jede Werbung hat der Hitler. Es gab immer einen Pitch mit Hitler.
Das ist ja unglaublich, Max. Das ist ja die Story kann ich noch gar nicht. Ey, unfassbar. Und kurze Frage, wurde die Werbung genommen?
Der hat sich nie wieder gemeldet. Er war dann so völlig beleidigt. Er hat eine Woche später zu mir gesagt, Max, er hat sich nie mehr gemeldet. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ja, genial.
Es war genial.
Ja.
Und das hatten wir so oft. Habe ich dir mal erzählt, wie wir mal Blistex fast als Kunden hatten. Und ich hatte die Idee für einen Blistex-Werbespot.
Mhm.
Blistex ist ja dieses mit den rauen Lippen.
Ja.
Ne, wenn du so Lippenbalsam. Und da habe ich gesagt, ich hätte eine Idee.
Ja.
Da saß auch der Kunde im Raum. Ich so, wir sehen einen Mann, der schneidet gerade eine Hecke.
Ja.
und dann schneidet er die so und der hat halt raue Lippen und irgendwann reißt er den Kopf hoch, schreit und hat einen Biber an der Lippe hängen und dann rennt er los und dann siehst du überall Menschen, die raue Lippen haben und an irgendwelchen Tieren festhängen, weil die rauen Lippen. Eine Frau hat eine Katze im Gesicht, einer ein ganzes Kamel und alle rennen wild durch die Welt und alle haben Tiere an den Lippen und dann am Ende kommt Blistex gegen raue Lippen. Da habe ich fast meinen Job verloren. Wie ich gesagt habe, dann guckt der Mann erschrocken hoch und hat einen Biber an der Lippe. Waren alle im Konfi auch nur so, er ist halt der Azubi. Und ich mich kaputt gelacht. Ich so, naja, wenigstens kein Hitler, Leute. So, weil das war wieder so, ey, und dann kommt Danny und sagt so, ja, ich habe auch eine Idee, wir sehen, wie Eva Braun Hitler küsst. Man hört ein Ratschen und man sieht, dass Eva Braun Hitlers Lippe, Hitlers Bart über der Lippe kleben hat und dann kommt Blistex gegen raue Lippen. Auch da hatte er eine Hitler-Idee. Christian, der hatte nur Hitler-Ideen.
Das ist einfach nur Wahnsinn, was ich mir da gerade anhöre. Das ist ja genial. Also das muss ich sagen, das ist natürlich alles, aber ich finde, also grundsätzlich ist natürlich ein saugeiler Job, sich so Werbesachen auszudenken.
Die ganze Zeit. Du wärst durchgedreht, Alter.
Geil. Aber genau solche Ideen hätte ich ja auch gebracht, also mit Bibern und so. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
Ich
weiß nicht, weiß nicht so richtig, warum, aber ich finde es irgendwie witzig.
Biber immer einfach. Ja, es ist halt doof harmlos. Es war ja halt nicht schon wieder provokativ.
Max, Wahnsinn. Also ich bin wirklich, ich bin total geflasht von diesen ganzen Synergien, die wir heute schon wieder hier geschlossen haben.
Ja.
Krass. Also und solche Sachen werden natürlich auf unserem Event pausen.
Absolut.
Solche kultigen Anekdoten werdet ihr lernen, wie man die erzählt.
Und mein alter Chef kommt vorbei und gibt euch auch mal ein bisschen, wie ihr am besten euren Podcast bewerbt.
Naja, es ist heute Dienstag, Leute. Wir nehmen ein bisschen später auf als sonst. Normalerweise ist jetzt die Folge schon längst draußen. Aber das Ding ist halt einfach, dass ich, wie gesagt, krank bin, aus dem Urlaub zurückkommen musste. Und da ist natürlich schlecht aufnehmen im Urlaub ohne Laptop. Und deswegen habe ich Max gebeten, dass wir einen Tag später aufnehmen. Deswegen ist die Situation nun mal so, wie sie ist. Und jetzt bin ich krank, ist jetzt immer noch hier. Ich habe meinen Tee schon leer getrunken. Ich habe die ganze Zeit Angst, loszuhusten im Podcast. Es tut mir sehr, sehr leid, dass heute meine Stimme nicht ihr vollstes, schönes Volumen erreicht, wie ihr das natürlich von uns gewohnt seid. Und ich würde ganz gerne mit dir auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen über eine Sache reden, die ich geschaut habe. Weil die letzten Tage hast du immer wieder zu mir gesagt, Chrissy, hast du schon geschaut? Und erst wollte ich nicht, weil ich irgendwie noch nicht so in dem Mut war und weil ich nicht so wenig mag, wie so Sachen schauen müssen, die dann irgendwie nur alle Woche einmal rauskommen. Das nervt mich, deswegen lasse ich da immer so
Warum?
Ein bisschen Vorlauf. Ja, weil ich dann so vergesse von Woche zu Woche, was passiert ist.
Du vergisst dann immer.
Ja.
Ich finde, der wöchentliche Release ist eigentlich geil.
Ja, ich vergesse es leider immer. Und deswegen ist dann für mich immer so ein bisschen blöd. Und dann habe ich jetzt gesehen, es sind jetzt schon ein paar Folgen Better Call Saul draußen. Ich glaube, es waren 3 draußen, als ich geschaut habe. War ich so, geil, ich nehme mir meinen Laptop mit in Urlaub und dann gucke ich schön Better Call Saul, wenn mal ein Tag kein gutes Wetter ist. Hm. War aber jeden Tag gutes Wetter und mein Laptop war kaputt, konnte ich dann da auch nicht schauen. Und jetzt bin ich zurückgekommen und jetzt habe ich mir gestern Abend um 11 Uhr, ich wollte eigentlich früh schlafen gehen, habe ich mir um 11 Uhr gesagt, ich gucke mir das jetzt an. Und ich fand's so gut, dass ich bis heute Morgen um 3 Uhr, dann bin ich irgendwann ins Bett gekrochen, dann war ich dann aber auch noch wach, dann konnte ich nicht schlafen, also wirklich, und dann bin ich heute Morgen um 10 Uhr aufgestanden und hab noch eine Folge geschaut. Das heißt, ich habe 4 Folgen Better Call Saul geschaut, von der neuen Staffel, ich glaube 5 sind jetzt mittlerweile draußen. Du hast ja, glaube ich, auch schon geschaut, ein bisschen, wir haben ja auch schon immer mal wieder über Better Call Saul gesprochen. Ich find's unfassbar, wie krass dieses Niveau einfach gehalten wird, die letzten, also eigentlich schon immer seit Breaking Bad Staffel 1. Wie weit bist du und wie findest du es bisher?
Ja, heute ist ja eine neue Folge rausgekommen, die habe ich noch nicht geguckt. Ansonsten bin ich eigentlich immer, ich gucke immer dienstags abends, schön nach der Arbeit. Und dann heute Abend werde ich mir dann auch schön beim Lego bauen in der Küche die neueste Folge reinfahren. Naja, ich bin absolut begeistert. Es ist wirklich eine der besten laufenden Serien der Welt, finde ich. Es ist ein Niveau, was in allen Hinsichten ist das Niveau ja so krass. Hast du die Folge gesehen, wenn Saul so tut, als wäre er Howard?
Ja.
Mit der Nutte?
Ja. Großartig.
Also, was ist denn das für ein Start? Was ist denn das für ein Start in die Folge? Wie genial ist es denn? Es ist halt jede Figur. Also Better Call Saul hat ganz viele Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in die Spoiler gehen wollen, weil natürlich, es ist ja auch so, das ganze Ding allein um Nacho und sowas ist ja schon echt krass. Aber ich finde einfach, um es mal spoilerfrei zu sagen, es ist wirklich ja keine schlechte Minute dabei. Es sieht alles krass aus. Ich liebe das Tempo. Ich habe letztens Sanft und Sorgfältig gehört und da haben die sehr das Tempo kritisiert, wo ich mir dachte, nee, das ist doch das Geile an der Serie. Das nicht, dass so durchrusht, sondern dass so jedes, alles hat so ein Gewicht. So.
Ja.
Und auch die Momente, die gar nicht, die lange dauern, sind trotzdem ultra spannend. Diese Szene in der zweiten Folge, wenn Nacho sich ganz lange in diesem Hotel verfrachtet, das ist super spannend erzählt. Mm-hmm. Und das können die halt so gut. Das war ja in den früheren Staffeln auch so, diese Folge, wo Mike einfach nur dieses Auto auseinanderbaut. Und man ist die ganze Zeit so, was ist in dem scheiß Auto, Alter? Warum macht er das? Es ist doch, gibt doch kein Anzeichen, dass da was ist. Mm. Oh, fuck, da ist doch was. So geil erzählt. Jedes Bild ist wirklich irre. So diese Szene, wenn sie in der, ich glaube, in der zweiten Folge in diesem Trailer sind, mit dieser Statue draußen, die so aufgeblasen ist, mit diesen Leuten, die so falsch diese sozialen Beiträge auszahlen und sowas. Irre. Mhm. Also es ist so nice. Das Casting ist perfekt. Die Schauspieler sind alle am Limit. Es ist geil gefilmt. Es sieht immer krass aus. Die Story ist ultra spannend. Die Entwicklung von Kim Wexler ist mega. Ich finde hier Lalo Salamanca, finde ich, so einen bedrohlichen, bösen Bösewicht, den sie da wirklich ja nochmal eigentlich erst 2,5 Staffeln introduced haben. Es gibt nichts, was nicht passt. Also es ist wirklich einfach nur die ganze Zeit einer perfekten Serie beim Perfektsein zuzuschauen, wie man die perfekte Serie macht. Und das ist ja in Zeiten, wo selbst Serien, die ich sehr mag und sehr geliebt habe die letzten Jahre, selbst sowas wie Boba Fett hat ja an vielen Ecken und Enden nicht so richtig performen können, wie das vielleicht die Serie verdient hätte. Oder Game of Thrones hat leider nicht so einen richtig schönen Abschluss bekommen und sowas. Ne? So, also Sachen, die wirklich auch enttäuscht haben. Und bei Better Call Saul sind all diese Sorgen nicht da. Ja, du guckst das und bist einfach nur so, nice.
Ja. Also ich finde vor allem auch, was ich da immer erstaunlich finde, ist, wie das halt zum Teil gefilmt ist. Das muss ich sagen, das holt mich so ab, auch wie du schon gesagt hast. Gerade das ist halt, dass man sich sagt, komm, ey, wir nehmen uns die Zeit. Also zum Beispiel diese eine Stelle, wo Gustavo, den ich ja sowieso einen geilen Charakter finde, da sieht man ihn, er kommt so, also das spoilert jetzt auch nicht besonders viel, er kommt so zu Hause, man sieht ihn, er kommt in seine
Villa. Mega.
Und dann läuft er so rein, zieht sich so um und dann geht er so durch so einen Geheimgang und dann kommt er in diesem anderen Haus raus. Und das hat, also erstmal ist das geil gefilmt, dann ist das irgendwie, das hat so einen geilen Vibe und man denkt sich so, ey, ihr habt es einfach geschafft, also ihr habt es wirklich geschafft, unfassbar gute, vielschichtige Charaktere da einzubauen. Also ich meine, Saul Goodman und Kim Wexler sowieso, aber zum Beispiel Mike ist ja auch großartig nach wie vor und Nacho, mega geil, also dieses Ganze auch mit seinem Vater, diese Beziehung, die er zu seinem Vater hat, ist wirklich ergreifend, finde ich. Also
voll.
Da muss ich schon sagen, da waren schon echt viele, viele Sachen dabei. Und wie heißt der nochmal?
Lalo Salamanca.
Lalo Salamanca. Die Szene, wo er in dieses Haus torkelt und sich hinsetzt und diesen Kaffee trinkt und so, das sind alles so geile, spannende Szenen und die schaffen es halt wirklich damit ganz, ganz wenig eine ungemeine Spannung zu erzeugen. Und das finde ich sehr, sehr krass an Better Call Saul. Mhm. Und ich glaube, auch für jeden, der einfach Breaking Bad geliebt hat, ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Fortführung. Ja, man kann sich das anschauen, man spielt in dieser Welt, man erkennt Sachen. Manchmal denke ich mir so auch so, waren wir nicht mal schon an dem Punkt? An welchem Punkt sind wir jetzt gerade? Mhm. Es ist auch so, am Anfang war das ja auch wirklich eine verrückte es war ja verrückt, wo das angesetzt hat mit der ganzen Geschichte, auch noch mit Chuck und Saul, so wie das alles angefangen hat, wie sich das entwickelt hat, wo sich das hin entwickelt hat. Das ist schon, also muss ich auch sagen, das ist ganz großes Kino, das so zu schreiben und sich das so zu überlegen. Also das ist ja dermaßen krass, wo man gesagt hat, okay, so fangen wir an, diese Geschichte zu erzählen von Saul Goodman. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet so. Ich habe gedacht, naja, das wird vielleicht ein bisschen lustige Serie oder so. Vielleicht wird es ein bisschen witziger. Aber das ist ja einfach nur ein anderer Blickwinkel nochmal. Und die Geschichte ist unglaublich gut erzählt und steht Breaking Bad wirklich in nicht viel nach. Also Breaking Bad hatte halt so dieses eine große Überthema. Man konnte sofort erklären. um was es in der Serie geht. Ja, das ist ein Typ, der ist Lehrer und dann hat er Krebs und will aber noch Kohle verdienen, deswegen wird er einfach ein Drogenbaron, so bla bla. Kannst du sehr schön runtererzählen. Das kannst du bei Saul Goodman, finde ich, nicht so gut. Da lohnt es sich halt einfach, das sich alles anzuschauen und das einfach, ja, das hat so, also ich bin ja keiner, der sowas macht, aber ich glaube so, wenn Leute sagen, ich setze mich abends ganz gerne noch auf die Terrasse und dann rauche ich eine Zigarre oder so. Ich finde so, das ist so ein bisschen so dieser, man guckt sich das an und das ist, das spielt in so einem Tempo, das entschleunigt einen, das man guckt, man ist so, ey, wirklich, das ist stilvoll, das ist trotzdem spannend, es ist aber nicht prätentiös oder sonst irgendwas, man hat nicht das Gefühl, man muss sich jetzt da so wahnsinnig konzentrieren die ganze Zeit, es ist auch mal lustig, es hat lustige Momente, die aber auch ganz traurig sind, das muss ja, das Bob Odenkirk ist halt so genial, weil der kann so albern sein und dann ist er so, man guckt sich den an und denkt sich, du bist eine arme Sau, du bist ein richtig armes Schwein, so, du bist so, du bist so eine arme Sau und gleichzeitig manchmal ist er so witzig und manchmal ist er auch ein Magger, also der schafft wirklich das alles so krass zu vereinen und das, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich gar nicht in dem gesehen, als ich Breaking Bad geschaut habe. Da wusste ich gar nicht. Da war das für mich so ein bisschen so der trottelige, schwindelige Anwalt. Aber also wie, was der für eine Entwicklung da genommen hat in diesem ganzen Breaking Bad-Zeug.
Wahnsinn,
also wirklich krass.
Ich glaube, das wussten die auch selber nicht, als sie Breaking Bad gedreht haben. Die waren sich nicht bewusst, was aus dieser, was in dieser Figur für eine Traurigkeit, für eine Ernsthaftigkeit, für eine Emotion. Also es ist ja auch trotzdem ultra spannend, weil wir natürlich ungefähr wissen, wo es hingeht. Und wir haben ja immer noch diese ganzen Schwarz-Weiß-Szenen aus den ersten Folgen. Weißt du, immer in der ersten Folge von jeder Staffel ist ja so eine Schwarz-Weiß-Szene, wo man so sieht, das spielt an, also augenscheinlich spielt das nach Breaking Bad, wo er den Schnorres hat. Aber wo er immer so nicht mehr erkannt werden will, ne? So dieses, wo dann auch dieser Typ zu ihm kommt und sagt so, sag's doch mal, Better Call Saul. Und so, da bin ich mal gespannt, wo sie das noch hinführen. Es ist Wahnsinn. Die Intro-Szene, wenn sie dieses Haus auseinandernehmen, diese allererste, diese Krawatten regnen. Was ist denn das? Jedes Bild ein Treffer.
Ja.
Also. Ja. Und man fragt sich ja trotzdem, was ist denn eigentlich, in Breaking Bad ist ja Kim Wexler augenscheinlich nicht mehr da.
Ja.
Was passiert? Wo kommt dieser Punkt, wo Kim und Saul beziehungsweise Jimmy auseinandergehen? Da bin ich so gespannt drauf.
Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Und die sind wirklich ein krasses, also die Geschichte von den beiden sowieso sehr, sehr interessant erzählt. Also auch so, wie man schon, weiß ich nicht, die sind ja so ein Duo und irgendwie, die sind ja auch ein Liebespaar.
Ja.
Aber man sieht die nie richtig intim sein oder so, sondern eher immer
selten,
so.
Selten, ja.
Also interessant erzählt einfach. Spannend. Sehr, 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 sehr spannend.
Ja. Mann. Findest du es besser als Breaking Bad? Jetzt mal ganz, nimm mal die Kultigkeit von Breaking Bad außen vor.
Das kann ich natürlich ganz schwer ausschließen, so. Das Ding ist Walter White. Bryan Cranston war unfassbarer Charakter, finde ich. Also der war schon großartig, auch mit hier, mit Hank Schrader und so weiter, ne? Das waren
da waren schon geile
Figuren. Das war schon auch
krass. Aber auch die nervige Skylar leider, ne?
Muss ja,
man schon sagen. Skylar richtig hardcore
nervig. Ja, die hat genervt. Aber das war schon ein Wahnsinns, das hat mich damals schon geschockt. Doch, ich glaube, ach, Breaking Bad ist halt so Hall of Fame, ne? Das ist halt so, das ist halt das
hat halt Fernsehmachen, so wie wir es jetzt kennen, geschrieben.
Genau, ja, finde ich auch. Und ich finde halt so, man kann es schwer vergleichen, weil es machen die gleichen Leute, die haben dazugelernt, ja, also auch so, die sind ja, die werden ja wahrscheinlich besser, aber auch stilsicherer. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass das jetzt eigensinniger ist. Das würde ich schon sagen. Also es ist auf jeden Fall eigensinniger aufgezogen und erzählt mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein. Weil, ich glaube, es ist schon die 6. Staffel, ne?
Ja.
Es ist schon die 6. Staffel. Das geht ja schon ewig. Ich weiß noch, als Better Call Saul losgegangen ist. Ey, wann war das? 2015 oder so?
Glaube, ja.
Also schon echt lange, lange her. Ja, Erstausstrahlung 2015, das weiß ich noch. Ey, da weiß ich sogar noch, wo ich das, habe ich in Ravensburg, da war ich in Ravensburg immer sehr, sehr häufig, und da habe ich das damals noch geschaut. Also da, glaub, da gab es unseren, da gab es unseren Podcast gerade so, Max, gerade so. Also das ist
Wir haben erst Anfang 2016 angefangen.
Anfang 2016, ja, okay, gut. Dann haben wir gerade in den Planungen gesteckt zumindest. Also zu unserem zu unserem Podcast. Aber das ist.
Aber haben wir nicht die zweite Staffel ganz früh besprochen? Das war eine der ganz ersten Folgen.
Ja, okay,
das war immer wieder. Ja. Better Call Saul ist auf jeden Fall ein Thema, was ich durchs Autokino ganz viel gezogen
habe. Ja, und ey, also die haben halt einfach genau wie wir hoffentlich auch zusammen dazugelernt und ne, also das kennen wir ja auch. Also zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt wahrscheinlich die besseren Podcaster als vor 5 Jahren. Trotzdem war es vor 5 Jahren, hatte man das Gefühl, hier ist gerade ein Riesenhype und die Situation ist crazy und dann irgendwann geht man davon weg und wir werden eigentlich besser und alles wird besser unser oder sonst irgendwas, aber so rein vom Technischen her und so, aber dieses, was Breaking Bad am Anfang und Better Call Saul auch am Anfang, was das natürlich gemacht hat, war schon sehr schockierend. Ich weiß halt noch, bei Breaking Bad hatte ich ja richtige Einstiegsprobleme. Also ich bin sehr, sehr schwer reingekommen. Ich habe die erste Folge gefühlt 10-mal geschaut. Mhm. Ähnlich auch wie bei Game of Thrones. Also die richtig guten Serien, die brauchen bei mir immer ein bisschen. Aber dann natürlich auch sehr, sehr geliebt. Da noch in Hamburg gewohnt. Ich glaube, das habe ich auch schon 2-3 Mal erzählt. Und keinen Job gehabt. Und immer bin ich dann das war 2012, glaube ich, dann so rum. Und dann bin ich immer, da lief Breaking Bad schon eine Weile und alle fanden es schon geil. Und ich bin dann immer in die Videothek gelaufen. Noch damals gab es noch Videotheken in Hamburg, in Altona. Bin ich in die Videothek gelaufen, habe mir immer die Staffeln ausgeliehen und wollte, dass ich die immer so schnell durchschaue, dass ich die sofort noch am Abend zurückgeben kann. Und dass ich da kein Geld für zu viel ausgeben muss. Und habe am nächsten Tag mir die nächste Staffel geholt und die geschaut. Das war ein richtiges Arbeitslosenleben, das ich da geführt habe. Und in der Zeit habe ich Breaking Bad geschaut. Breaking Bad geschaut auf meinem kleinen Fernseher mit meinem kleinen DVD-Player. Und dazu habe ich immer Honigtoast gegessen, weil ich hatte ein Glas Honig mit dabei und Toast konnte ich mir leisten. Das war wirklich, ist echt eine traurige Zeit gewesen. Aber ja, in der Zeit habe ich Breaking Bad geschaut.
Du kleiner Struggler, ey.
Ja, und da kommst du auf Gedanken, du, sag ich dir mal ehrlich, wenn du da so hockst, keine Kohle hast und du siehst, wie die da die Kohle scheffeln, denkst du dir so,
naja, klar. Und mal ein bisschen Honig verkaufen.
Ja, genau. Und tatsächlich, und dann waren wir die Imker, Max. So, das ist die Geschichte.
Ja, so sind die Imker entstanden. Ja. Da hast du dann Flotte Biene geschrieben.
Genau.
Das ist einfach nur eine Frechheit. Ja, ich finde auch, dass Breaking Bad muss man natürlich total eingestehen, was es gemacht hat fürs Fernsehen. Mhm. Also das hat halt einfach Geschichte geschrieben. Ich finde aber auch Better Call Saul, das hast du aber immer schon gesagt, das ist halt natürlich so, die haben ihre eigene Formel kreiert mit Breaking Bad und haben die bei Better Call Saul aufs Maximum getrieben. Ja. Also viel mehr als das jetzt auch die letzte Staffel, dann ist es ja auch vorbei. Die ist zweigeteilt, also jetzt gibt es glaube ich noch 2 Folgen. Dann ist Sommerpause und dann kommen nochmal 7, also wie bei der 5. Staffel Breaking Bad damals und dann ist Feierabend. Mhm. Und ich glaube viel mehr als jetzt geht auch nicht. Die haben bis auf die Folge von heute, alle Folgen gesehen und die haben ja noch nichts falsch gemacht. Ich könnte dir keinen Moment sagen, wo ich sage, das war ein bisschen schlechter.
Nee.
Krass, also schon verrückt.
So. Ja.
Und deswegen ist es definitiv einer der von den Serien, die aktuell laufen, mit einer der besten Sachen, die ich je gesehen habe. So.
Ja, da bin ich bei dir.
Hoffe auch, dass du dir irgendwann mal die neuen Folgen Atlanta anguckst. Und dass die auch bald mal vielleicht ein bisschen verfügbarer sind, weil ich gucke das ja auch nur so mit VPN-Scheiß.
Ja.
Aber, Mann, die neuen Atlanta-Folgen sind auch irre.
Ja.
Naja,
ja.
Dazu irgendwann mehr.
Tja.
Hast du sonst noch was geguckt, Chrissy?
Ja, ich habe ansonsten, habe ich noch habe ich den Namen vergessen von diesem
John Wayne Gacy.
John Wayne Gacy, der Mörder. So genau so hieß er. John Wayne Gacy. Ich finde es unglaublich, dass der einfach John Wayne heißt. Deswegen, ja, ich habe da auf jeden Fall mal reingeschaut. Ich hab's nicht so weit geschaut wie du, glaube ich. Aber es gibt ja wieder sehr viele so True Crime Sachen und John Wayne Gacy, das war mir auch schon vorher im Begriff, weil ich habe mich früher immer. Also ich glaube, ich war auch, erstens, ich habe gestern mal so ein bisschen die Podcast-Charts sondiert in den USA, ne? Und ich habe mir jetzt aufgefallen, in den USA haben die Podcasts alle super hässliche Cover. Das ist in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland gibt man sich richtig Mühe, dass die Cover gut aussehen. Das nächste ist, in den USA funktioniert es total gut, dass diese Podcasts auch auf YouTube sind. Das funktioniert in Deutschland noch nicht so gut. Und in den USA ist in den, glaube ich, Top 10 gefühlt, sind da 5 Crime-Podcasts mindestens. Also True Crime ist ein riesengroßes Thema. Es war auch schon in meiner Jugend ein riesengroßes Thema, denn man hat sich schon immer für so Obskures interessiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen in der DNA des Menschen. Und also das ist ja auch das, wenn es um so, wenn Leute gecancelt werden oder wenn wenn um irgendwas ein Gerücht entsteht, so Gerüchte und so, das treibt die Leute richtig an. Das bringt das Blut zum Wallen. Also ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel Bibi, hier die sehr bekannte YouTuberin, und ihr Freund, ich glaube, der heißt Julian, die waren jetzt ein paar Tage offline. Und dann haben Leute schon auch in meinem Bekanntenkreis angefangen zu sagen, die sind jetzt ein paar Tage offline, was da wohl los ist. Und dann ist dieses Thema so hochgekommen. Jetzt hat die ein Statement gemacht, hat gemeint, hey, ich bin wieder da, sorry, ich habe mal eine Auszeit gebraucht. Und er hat gemeint, hey, ich weiß nicht, inwieweit ich mich jetzt hier gerade melden kann, vielleicht, ihr werdet auf jeden Fall von mir was hören, haut rein und uns geht's, aber gut und so, alles ist in Ordnung. Und dann wird sich wirklich online dermaßen das Maul darüber zerrissen, ja, die sind bestimmt getrennt und die redet nichts mehr und redet nur noch von ich, nicht mehr von wir, wahrscheinlich, ach, war ja klar, und die und so ist ja klar und so. Und dann geht es so los. Und da bin ich so bis zu einem gewissen Punkt, ich verstehe, dass es einen interessiert, aber solange man das so vielleicht für sich zu Hause bespricht, ne, dann hat es sowas wie, ich finde, das verstehe ich auch, aber wenn man das dann so in die Kommentare da schreibt und so, da denke ich mir so, ey, Alter, das ist den Leuten, ihr habt wirklich, das ist irgendwie schon krass so. Also das ist, ich meine, ich verstehe das, die sind irgendwie bekannt und sehr, sehr reich geworden dadurch, dass die sich so nahbar geben. Aber irgendwie, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob die Leute auch das, also das haben die vielleicht gar nicht gewusst, so, dass die jetzt am Ende dastehen und dann müssen sie so Kommentare dann auch aushalten und dass da so spekuliert wird, was da los ist. Und dann hat jemand geschrieben, die Schwester von Julian, also die sind dann natürlich, die folgen dann auch all diesen Leuten, hat wohl eine Kerze in ihre Story gepackt, wahrscheinlich ist jemand aus dem Familienkreis gestorben, nee, ich glaube, die sind getrennt und so. Und dann bin ich so, Mann, egal in welcher Situation die gerade sind, wahrscheinlich geht's denen gerade richtig scheiße. Also wenn du sagst, ey, du bist super YouTuber und du verdienst da deine Kohle und du bist dann mal 10 Tage offline, das bedeutet ja für die richtig Arbeit. Also sie müssen dann sagen, hey Leute, wir können das, die Kampagne, das, muss alles geschoben werden, muss gelöscht werden, können wir nicht machen, wir können es nicht posten, wir sind raus, hier ist richtig was passiert, da hat's gerumst. So, da muss richtig was passieren im Leben von so einer Bibi, glaube ich, wenn das die sagen darf oder kann oder macht. Ich bin jetzt 10 Tage lang mal wirklich raus. Das ist ja wie wenn, jetzt mal übertrieben gesagt, ProSieben sagt, 10 Tage machen wir jetzt mal keine Sendung mehr. Das ist ja ein ganzes Unternehmen. Das ist ja nicht einfach nur wie bei uns, dass wir dann halt sagen, ey, wir sind mal raus. Dann habe ich das gelesen, da bin ich so, Mann, die Leute sind so geil auf sowas. Die haben da so Bock, sich so zu empören. Und das tut mir richtig, manchmal bin ich dann so, ey, ich finde das scheiße. Ich finde das richtig, das ärgert mich. Ärgert mich richtig doll, wie die Leute sich dann verhalten und dass dann so darauf rumgehackt wird und was da jetzt wohl ist und dass die wahrscheinlich keinen Bock mehr auf den hat oder so oder irgendwie sowas. Dann bin ich so, Mann, Leute, sowas kann eine Beziehung auch dann vielleicht erst zum Wanken bringen oder so oder vielleicht auch nicht, aber es ist so, die Leute überlegen sich das manchmal gar nicht so und ich bin so, ey, ihr dürft nicht vergessen, also jeder dieser Kommentare wird gelesen, auch die. Ich habe auch irgendwie neulich einen so fiesen Twitter-Kommentar bekommen irgendwie. Und du hast auch schon so asoziale Sachen geschickt bekommen, wo Leute sich so richtig über dich abgekotzt haben, was du für ein Arschloch wärst und keine Ahnung, die dich nicht kannten, so die nichts von dir wissen, sondern die nur aufgrund von irgendeinem Gefühl oder so, dem die einfach, oder ich weiß es nicht. Und dann muss ich sagen, ey, das ist wirklich verletzend, Leute. Überlegt euch das bitte, was ihr ins Internet schreibt und auch in irgendwelchen Gruppen oder so. Das muss doch, also, ich meine, wahrscheinlich lesen die das nicht, aber vielleicht lesen die es ja doch. So, und das ist irgendwie, boah, finde ich wirklich ganz schön schwierig. Und das hat mir leid getan. Und da bin ich wieder so, man ist manchmal auch so erleichtert, glaube ich, das ist wirklich meine Meinung, warum hören wir True Crime Podcasts und so und warum gehen wir auf sowas so sehr ab, weil ich glaube, die Welt erschlägt uns ja geradezu, also ich war gestern auch wieder in dieser, habe ich mich wieder, ging es ums Klima und so, und da habe ich mich so gedacht, so ey krass, wir sind echt gefickt, was das Klima angeht, das ist schon echt asozial, worauf wir da hinsteuern und mit einem Tempo, jetzt heißt irgendwie, also vielleicht bis 2026 haben wir schon diese 1,5 Grad erreicht und dann gibt es kein Zurück mehr und so weiter. Und dann bin ich so, Mann, das ist schon echt krass und das erdrückt mich so. Und dann dieses Corona-Thema, das hat uns auch alle so im Würgegriff. Und der Krieg, der vor quasi in unserem Nachbarland oder eins weiter stattfindet, das ist ja auch so heftig. Und ich glaube, die Leute sind dann so, Mann, ich muss mich jetzt in irgendwas ich muss mich in irgendwas flüchten. Und dann ist, glaube ich, dieses, es gibt Leute, die sind so böse, oder es gibt Leute, die, da geht, denen geht's noch schlechter, oder irgendwie, da ist sowas Schlimmes passiert, das ist, dass es mir schon eigentlich wieder gut gehen muss oder so. Oder vielleicht ist das so ein bisschen so ein Exit. Ich bin mir, das habe ich noch nicht so ganz, ich krieg's noch nicht so ganz formuliert, aber warum ist es so, dass wir das so, also alle Menschheit und ich ja auch, wir gucken uns das einfach gerne an, so. True Crime, ich finde es spannend, ich höre mir das gerne an. Ich bin so, oh krass, ey, was geht ab, was der gemacht hat? Heftig, heftig, heftig. Und so ging es mir auch mit John Wayne Gacy schon früher und deswegen kannte ich den. Aber also ich wollte jetzt gar kein großes philosophisches Gespräch darüber aufmachen. Ich bin nur, ich frage mich nur immer so, warum ist es eigentlich so, dass ich mir das so gerne anschaue? Also warum entertaint mich sowas, was ja eigentlich was ganz Schlimmes ist? Also jeder, der sagen würde, ey, eigentlich ist True Crime was total Furchtbares, weil da werden schreckliche Geschichten erzählt, die wirklich Leuten passiert sind und wir hören uns das an und sind so irgendwie, oh, ich habe mir heute eine neue Folge Zeitverbrechen an, uiui. Boah, war richtig krasser Mörder dabei. Warum ist es eigentlich so? Denkst du da auch manchmal drüber nach?
Ja, ich glaube aber, dass, also du hast, wir hatten ja schon mal letztens drüber gesprochen, als es um, wo es dann auch um, was, welcher Fall war das nochmal? Das war jetzt gar nicht ein True Crime Fall, sondern das war so diese Joyce Ilk-Geschichte.
Ja, ne? Ja.
Und so, und das, warum man sich, ey, ich glaube, die Motive sind immer ganz, die sind gar nicht über den Kamm zu scheren. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht, nachdem wir das letzte Mal drüber geredet haben, weil ich mich da auch so ein bisschen in Anführungsstrichen attackiert gefühlt habe. Ich glaube, manche Leute beschäftigen, also manche Themen beschäftigen einen einfach mehr und manche weniger. Mhm. So, ne? Comedy, habe ich ja schon mal gesagt, ist bei mir zum Beispiel ein Riesenthema in meinem Leben. Und deswegen, wenn dann so ein Comedy-Thema so eine Überschrift kriegt, was darf Comedy, was nicht, dann geht es mir emotional näher als jetzt, keine Ahnung, andere Dinge, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich muss, finde nicht, man muss sich an jeder öffentlichen Diskussion beteiligen, vor allem wenn man nur eine halbgare Meinung dazu hat, das nervt am meisten, finde ich. Aber manchmal hat man ja was zu sagen oder denkt man hat was zu sagen zumindest. Und da, das ist, glaube ich, das ist das eine, so dass man dann manchmal schon Themen hat, wo man sagt, daran kann ich mich beteiligen. Also ich finde zum Beispiel, weil wir es auch vorhin kurz davon hatten, noch mal ganz kurz zur Erklärung, das Finn-Kliman-Thema ist jetzt nicht was, wo ich einfach nur drüber lache und was mich belustigt, sondern was mich auch auf vielen Ebenen, weil ich selber Creator bin, weil ich selber letztes Jahr mit meiner Firma versucht habe, irgendwie größer zu werden und sowas, was einen ja auch irgendwie, irgendwo gibt es da Anknüpfpunkte, die einen betreffen. Und ich habe auch so ein paar Mal gehört so von Creatoren, die gesagt haben, das Schlimme ist einfach, dass jemand, der so glaubwürdig war wie er, das so ausgenutzt hat, das ist halt für viele ganz, ganz, ganz schlimmer Hochverrat, emotional auch. Und natürlich stellt auch einfach die Arbeit anderer InfluencerInnen einfach ein schlechteres Licht, weil man sagt so, ja, wem kann man eigentlich noch vertrauen, wenn man jetzt so einer Person nicht vertrauen kann? Das ist die eine Form, die, wie Dinge einen mitreißen können, dass man sich wirklich davon angegriffen fühlt. Die andere Sache ist natürlich die absolute Belustigung beziehungsweise die Faszination für das Thema Mord. Und ich glaube, dass es natürlich braucht man in Zeiten wie jetzt, wo so viel Scheiße passiert, alles, was du gerade angesprochen hast, Klima, Krieg, Corona, die ganzen Sachen, die letzten 3-4 Jahre, die uns richtig auf den Kopf fallen. Da braucht man so viel Ablehnung, Ablenkung wie geht. Sonst kann der Mensch das, glaube ich, gar nicht verkraften. Deswegen lenken wir uns alle ab und ich glaube, es ist auch einfach nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur so, um selber nach sich zu gucken. Das Thema Mord oder sowas wie John Wayne Gacy, True Crime, aber an sich, das ist ein Thema, das ist immer schon faszinierend gewesen. Weil einfach uns das Böse fasziniert. Ja, deswegen sind ja Krimiserien oder auch die Leute haben früher nicht Aktezeichen XY ungelöst geguckt in den 70er, 80ern, nur weil sie helfen wollten, sondern weil sie geil darauf waren zu hören, wer wo wen abgeschlachtet hat. So, das war einfach auch damals schon Thema und das war schon immer so. Mhm. Weil einfach uns das Böse, das Gemeine, das Schlimme, so, das sind Dinge, die wollen wir nicht selber erleben. Die wollen wir selber nicht. Ich glaube, dass wir gerne immer auf das drauf gucken, wo wir sagen: So, krass, sowas gibt's. Mhm. Und das ist ja besonders interessant. Mhm. So, deswegen gucke ich ja auch so ganz gerne so Iceberg-Videos oder irgendwas, was in irgendwelchen schlimmen Foren passiert ist, so YouTube-Beiträge und sowas, so irgendwie Iceberg Explained, die weirdesten Reddit-User, die seltsamsten 4chan-Beiträge und sowas, da gibt's ja super viele YouTube-Videos, die gucke ich mir so beim Essen an und bin so, krass, krass, was, die schlimmsten Webseiten und so ein Scheiß und du bist immer so, oh Mann, ey, das ist so absurd, aber man guckt's halt und ich kenne super viele Leute, die das gucken, ja, weil es halt einfach in dir eine Faszination auslöst, das ist wie Pornos zu Themen, wo du sagst, das würde ich selber nie machen, Ich würde nie in einer Orgie teilnehmen, aber ich guck's gern, weil ich sag so, ist ja was, was ich selber nicht machen will, ist ja geil. So, und so, das hast du halt in dem Sinne, mit Pornos sind jetzt nichts Schlimmes, das ist was Positives in dem Sinne, aber jetzt mal so was, wenn es um so auch so Gewalt, Mord, John Wayne Gacy, warum ist denn Netflix seit 5 Jahren einfach auf True Crime spezialisiert? Naja, weil das halt einfach die Leute anklicken, weil die Leute wollen, und gerade die realen Geschichten sind nochmal viel spannender als die, die wir uns ausgedacht haben, weil das ist ja wirklich passiert. Du stellst dir das vor und bist so, wuh, das ist krass. So, und alle Geschichten, die irgendwie absurd sind, das ist schon irgendwie, das löst einfach in einem eine Faszination aus. Das hat gar nicht so viel mit der aktuellen Lage zu tun, sondern einfach, weil der Mensch da so geil drauf ist.
Ich habe gerade eben noch mal kurz ein bisschen gegoogelt auch, und warum uns Serienmörder oder sowas dann auch so fasziniert ist, gab es ein paar Erklärungen für. Ich habe jetzt immer öfter gelesen, weil eine extreme Angst in uns ausgelöst wird und Spannung in dem Moment, wo der Mörder zum ersten Mal auftritt in so einem Podcast oder auch in so einer Serie, und weil es eine unglaubliche Leichtigkeit, Endorphine und so weiter entlädt, sobald man weiß, der ist jetzt tot, der wurde gefangen oder sonst irgendwas. Also dieses Auf und Ab der Gefühle ist wohl gerade bei solchen Sachen für den Körper sehr, sehr extrem, und deswegen gehen wir da gerne hin und gucken uns das gerne an. Und das ist auf jeden Fall mal so viel dazu von eurem kleinen Psychologie-Podcast, den wir hier auch noch machen nebenbei. Aber es ist stimmt schon. Ich meine, wir gucken uns das alle gerne an und wir hören uns auch gerne solche Podcasts an. Wie gesagt, in den USA sehr, sehr beliebt. In Deutschland auch sehr, sehr beliebt. Also es gibt ja hier sehr, sehr viele bekannte Podcasts. Ich habe neulich auch einen Podcast gehört. Der ging über, ich glaube, Mord auf Ex heißen die, und der ging um um so hier diesen Mord, der hier in der Nachbarschaft bei uns mal passiert ist, irgendwie in Babenhausen, da wurde so eine Familie umgebracht, dann kam einer ins Gefängnis, Alexander irgendwie, und der sitzt da anscheinend eventuell unschuldig im Gefängnis, und die haben das sehr doll aufbereitet. Das Ding ist, ich höre mir das dann ganz gerne an, weil mich der Fall interessiert, aber was mich teilweise genervt hat, war so, dass die so dann auch so Storys machen, so, hey, was geht ab, wir sind jetzt hier vor Gericht, und dann denke ich mir so, ach, ist irgendwie weird, also da wird irgendwie so Content gemacht mit so dem Schicksal eines Menschen, der noch lebt, der sitzt daneben dran, also die helfen dem auch irgendwie, aber trotzdem denke ich mir so, Mann, das ist schon auch irgendwie eine komische Welt, aber naja, wir machen sowas nicht, wir reden nur darüber. Wir haben das deutlich unspannendere Leben, aber ist auch cool, weil da müssen wir nicht so viel mit Mördern abhängen. Aber Max,
John Mörder am Mike.
Nur mit Mörder am Mike und am Dancefloor. Du hast die Doku geschaut. Ich weiß, also ich nicht. Ich habe nur so 30, 40 Minuten geschaut oder so. Ja. Da wird nur so ein bisschen erklärt, was er so für einen Stellenwert in der Gemeinde hatte, was es so für eine Art von Typ war. Ich wurde nicht so richtig schlau, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, er ist irgendwie so ein Typ, der in der Gemeinde stattfindet, und der war selbstständig und so weiter. Dann hört man aber auch gleichzeitig wieder, irgendwo anders war er schon mal im Knast. Also das finde ich auch so ein Paradebeispiel so der 70er, 80er und 90er Jahre. Du konntest irgendwo im Knast gewesen sein und dann bist du woanders hin und hattest dann da so ein ganz normales Leben nochmal. Niemand hat davon mitbekommen.
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie das in seiner Vergangenheit war, davor nochmal, aber er war ja dann auf jeden Fall verheiratet, hatte da aber irgendwie so eine verkappte Ehe mit einer Frau, die ein Kind mitgebracht hat, und als sie sich dann getrennt hat, dann sind ihnen anscheinend auch die letzten Sicherungen raus. Und John Wayne Gacy war ein verkappter Homosexueller, der das sich aber nicht richtig eingestehen konnte, weil das in den 70ern, dann zeigt man noch so Fernsehbeiträge, da wurde ja Homosexualität wie eine ganz schlimme Krankheit gehandhabt, teilweise in den Medien. So, wenn es um Homosexuelle ging, dann hieß es so, ja, sie nehmen Drogen. Die große Frage ist, müssen wir sie behandeln, als wären sie geistig behindert, so ungefähr. Also ganz krass, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können und auch nie wieder vorstellen sollten, außer man lebt in fucking Dubai. Aber so, das ist ja wirklich ganz, ganz krass gewesen in den 70ern.
Ja.
Und dementsprechend hat John Wayne Gacy das nicht so richtig für sich akzeptieren können, dass es so ist. Hat aber natürlich auch das als Rechtfertigung genommen. Naja, wenn er jetzt irgendwelche, er hat ja so ein Bauunternehmen gehabt und hat dann Leute, die dort gab es damals noch viele so Leute, die sind so rumgereist. gereist. Die haben dann mal dort gearbeitet. Gerade jüngere Männer haben das oft gemacht. Ja. Die sind dann mal hier ein halbes Jahr gewesen, da mal ein paar Monate. Und die hat er sich geschnappt. Weil das waren oft Leute, die waren irgendwie Waisen oder hatten nicht mehr so eine geile Familie, hatten auch vielleicht ein bisschen was so mit Drogen, die haben mal gekifft oder was Härteres genommen. Dann waren sie homosexuell. Und dann hat er sich das so, wenn er gemerkt hat, das sind so die Anzeichen, die weisen die so auf, dann hat er die irgendwie so mit zu sich genommen. Mhm. Und hat dann nach und nach Männer sexuell missbraucht und getötet. Auf verschiedenste Art und Weise, meistens erdrosselt oder erschossen. Und hat die bei sich im Kriechkeller, das sind so eine, das haben amerikanische Häuser, ich weiß gar nicht, ob wir das in deutschen Häusern haben, ich kannte das nicht. Das sind so, ja, nur so halb hohe Keller, also sie sind vielleicht nur so einen halben Meter hoch. Und da hat er die alle einfach reingescharrt. Da steht auch so ein bisschen Flüssigkeit drin und das ist so ein Bauphänomen der frühen 60er, 70er.
Ja.
Und da hat er die alle reingeschmissen. Und es gab dann natürlich, wenn jemand ein Bauunternehmen hat und die ganze Zeit verschwinden irgendwelche Leute, die da mal vorbeigeschaut haben, dann denkt man sich irgendwann relativ schnell, na, es scheint ja was mit dem Bauunternehmen zu tun zu haben oder mit dem Typen, der was damit zu tun hat, also der das leitet.
Hat aber recht lange gedauert, finde ich, ne? Also es war schon auch so eine Zeit, wo man dachte, da hätte man früher drauf kommen können.
Und die haben den dann auch verfolgt und haben ihm auch irgendwann gesagt, pass mal auf, wir observieren nicht 24 Stunden am Tag. Und John Wayne Gacy war ein krasser Narzisst, dem hat es auch irgendwie gefallen, dass das so ist und hat damit gespielt. Und es gab ja damals noch kein Profiling in dem Sinne, also das Profiling von Psychopathen wurde ja erst so, wie wir in Mindhunter gelernt haben, eher auch erst in den 80ern erfunden, Ende der 70er, Anfang der 80er. Das hat jetzt noch nicht sich, hat es mit der John Wayne Gacy Zeit noch nicht geschnitten, aber auch natürlich so DNA-Proben und sowas waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so groß. Du konntest damals noch nicht viel damit anfangen. Das war einfach, die Ermittlungsverfahren waren noch nicht so weit, wie sie dann erst später waren. Das hat ihm natürlich auch noch alles in die Karten gespielt und deswegen konnte der fröhlich rummorden, hatte einen guten Status in der Gemeinschaft, weil auch für die Kinder zum
fröhlich rumworden.
Ja.
Das klingt so geil.
Das heißt mein True Crime Podcast. Ja. Fröhlich rumworden. Das ist unser neues Format. Machen wir nach dem Autokino. Fröhlich rumworden. Der True Crime Podcast. Auf jeden Fall, er war ja auch in der Gemeinde sehr akzeptiert. Er war ja auch mit ganz vielen Polizisten befreundet. Er war ja auch für die Kinder dieser Pogo, der Clown. Deswegen sagt man ja auch der Clown-Killer, weil er ja immer diese ganzen Clown-Fotos von ihm rumgegangen sind, wo er für die Kids irgendwie den Clown gemimt hat und alle fanden ihn irgendwie lustig und sowas. Er hatte zwar einen harten Ruf, also man hat auch gesagt, dass er auch schon teilweise Leute verdroschen hat oder sowas, wenn die schlecht gearbeitet haben, sind aber alles Dinge, die in den 60er, 70ern gerade noch so durchgingen. Das ist halt so durchgehuscht, weil die Gesellschaft damals noch so war. Wenn mal einer eine Ohrfeige kassiert hat, heute hätte es einen Shitstorm, das Unternehmen wäre zu, aber damals ging's halt. Und das hat ihn dann wirklich erst sehr spät auffliegen lassen. Und dann kam halt raus, dass der da unten in seinem Kriechkeller und auch dann später noch, weil der Kriechkeller irgendwann voll war, einfach auch noch in den Fluss Leichen geschmissen hat. Und das Krasse ist, dass die Ermittler, die ihm da auf die Schliche gekommen sind, die erzählen dann so, ey, wie wir das erste Mal in seinem Haus waren, haben wir so einen Fernseher gesehen, den hatte so einen kleinen, den hatte er da stehen und dann haben wir irgendwann festgestellt, so, dann ist uns aufgefallen, dass die eine Person, die verschwunden ist, so einen Fernseher hatte und der war nicht mehr da. Mhm. Und dann sind wir wieder ins Haus und haben den Fernseher gesucht und dann durch Zufall, nur weil er so tun musste, der eine Ermittler hat mit ihm gequatscht und der andere ist durchs Haus getigert und er hatte so ein ganz gruseliges Haus, da hängen überall Clownsbilder und es waren so schwarze Wände und auf denen waren so rosane Zickzacke gemalt. Irre. Mhm. Also die wohnen super spooky.
Voll.
Und da ist er dann, weil er alibimäßig auf der Suche nach dem Fernseher aufs Klo musste, hat er im Klo die Spülung gedrückt, da ging die Lüftung an, hat gerochen, hier riecht was nicht richtig. Und dann hat er gemerkt, das ist Leichengeruch. Und dann hat er sich, so schnell er konnte, vom Richter die Erlaubnis geholt, dort einfallen zu dürfen. Also, dass sie einen Untersuchungsbefehl bekommen. Wie heißt das? Wenn du halt rein darfst und dann sagen sie, ist klar.
Ein Hausdurchsuchungsbefehl.
Ja, genau, so ein Hausdurchsuchungsbefehl, so einen richtigen und dann haben die das Ding und dann haben die diesen Kriechkeller und dann erzählt dieser eine Cop, wie er in diesen Kriechkeller geht und dann leuchtet er mit der Taschen rein, da sagt er, da habe ich Tiere gesehen, die habe ich nie wieder danach gesehen, das waren so rote, lange Würmer, das sind anscheinend so Würmer, die entstehen bei so verwesenden Leichen. Und die hat er dann gesehen. Und dann hat er da die erste Leiche rausgezogen. Und dann erzählen sie, wie sie dieses Haus auseinandergenommen haben. Haben überall Leichen gefunden, teilweise in irgendwelchen Betonlöchern und sonst irgendwas. Überall hat er Leichen verscharrt gehabt. Ich glaube, über 20 waren es am Ende oder so. Mhm. Und dann erzählen sie auch so, wir mussten auch alles machen. So, die Bullen erzählen dann so, ey, wir hatten nicht so ein Team, das dann halt irgendwie darauf spezialisiert war, sondern die haben alles gemacht. Der Typ erzählt an einer Stelle so, ey, da war eine Leiche, die war schon so in diesem Schlamm fest, dass ich mir in den Brustkorb drücken musste. Dann hat er diesen morschen Brustkorb eingedrückt von dieser Leiche mit bloßen Händen, hat den so rausgezogen. Das erzählt er so. Und du bist nur die ganze Zeit so, Himmel, Herrgott, das ist ja das Schlimmste. Und John Wayne Gacy ging halt trotzdem einer ab. Der saß halt vor Gericht, da gibt's ja auch dann diese Tapes, die man hört in der Doku, und dann erzählt er die ganze Zeit so, wie das alles so gelaufen ist, wie er sich, und auch mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer so, ja, ich hab gemacht, was gemacht werden musste und sowas mit den Schwulen und so, also so richtig herabwürdigend und überzeugt und kompletter Narzisst, wahnsinnige Geschichte. Ist echt interessant zu gucken, sind 3 Teile, gehen so eine Stunde. Ist schon ganz spannend. Ich kannte den Fall tatsächlich nicht so. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber es war mir jetzt nicht so geläufig wie Ted Bundy zum Beispiel.
Ja, okay. Ja.
Und deswegen fand ich es ganz, also ich fand es schon ganz gut zu gucken. Es ist natürlich ein typisches Netflix-True-Crime-Format. Ich werde auch noch gleich über ein zweites kurz reden, was ich auch noch geguckt habe. Aber ja, es war harter Tobak, aber es ist auch spannend. Und ich finde, die Sachen kriegen ja auch immer noch mal so eine Gruseligkeit zusätzlich. Das hatte ich ja schon mal gesagt, als wir letztens unterwegs waren zusammen. Weil das Material, was du siehst, ist ja auch immer so 60er, 70er mäßig, so grisselig. Und das löst immer noch mal einen zusätzlichen Horrorfaktor aus.
Ich weiß genau, was du meinst. Das sieht irgendwie dann noch mal gruseliger aus. Das ist so wie diese Spieluhr. Eigentlich ist es nichts Schlimmes, aber so eine laufende Spieluhr im Horrorfilm ist einfach gruselig.
Total. Ja. Und die zweite Sache, die ich geguckt habe, war die Doku zweiteilig auch auf Netflix. Jede Folge geht eine Stunde. Die erste geht, glaube ich, über eine Stunde, 70 Minuten. Die andere geht 90. Das ist über Jimmy Savile. Das ist ein Entertainer gewesen, ein Radio-DJ und Entertainer in Großbritannien, der von den 50ern bis zu den 2000er Jahren eine absolute Legende im Land war. Ich kannte den nicht.
Das hat mir auch nichts.
Sieht super British aus, also wenn du ihn siehst. Und die Doku heißt Jimmy Savile, A British Horror Story. Und ich habe den Trailer, nur das Bild gesehen und war so, was ist jetzt schon wieder Netflix? Was ist jetzt schon wieder los? Und dann habe ich einen Trailer geguckt und war so, okay, ich werde es mir angucken. Es wird hart. Es wird echt hart, weil das, was sie da anteasern, wirklich fies ist. Er war einer der größten Stars, die dieses Land hatte. Er hatte dieses Jimmy Can Fix It moderiert. Das war eine Serie, in der so wünscht dir was mäßig. Kinder kamen dahin und er hatte ihnen Wünsche erfüllt. Und Jimmy Savile war so ein Typ, der hatte keine Freundin, der hatte keine Frau, aber der war halt irgendwie so, der war eigentlich der Mann fürs Volk. Der ist Marathon gelaufen, um irgendwie Spendengelder zu sammeln. Der kannte alle Stars. Es gibt Bilder von dem mit Elvis, mit den Beatles, mit den Stones, mit Lady Di, mit Prince Charles, mit allen, die irgendwie Rang und Namen hatten in diesen großen Jahren, 50er, 60er, 70er. Er hat sie alle gehabt, er hat sie alle gekannt. Er war mit allen cool. Er war wahnsinnig charmant vor der Kamera. Er sah immer aus wie ein kauziger, wirrer Mann, hat aber eigentlich durch seine guten Taten so überzeugt, wo du gesagt hast, so, ja, okay, irgendwie krass, so krasser Moderator, kennt alle lieben den. Also er war wie so ein Staatsgut. Er war so wie ein, er war ein war jemand, der, wo du gesagt hast, so, das ist so der perfekte Brite eigentlich. Hat aber gleichzeitig, und das war auch nach außen hin natürlich auch eine tolle Sache, hat in ganz vielen in Krankenhäusern ehrenamtlich gearbeitet. Es gibt ganz viele Videos und Dokumentationen, wo man sieht, wie der in Krankenhäusern irgendwelchen Kindern hilft, wie der Behinderten hilft, wie der so irgendwie den Krankenwagen, also Verletzten irgendwie aus dem Krankenwagen hieft und sowas. Du warst so richtig so, boah, an dem muss ja alles perfekt sein. Der ist ja total der tolle Typ, der hilft allen, das ist so ein, der ist so selbstlos, ne? So, der ist auch mal einer, der Zigarre raucht und einen coolen Spruch über Frauen irgendwie flapsig in die Kamera und der auch ein bisschen als harter Geschäftsmann hinter den Kulissen gilt, aber das ist so ein Typ, der ist einfach, den lieben alle.
Ja.
Geschichten, die man kennt, auch heutzutage. Naja, und dann kam halt raus, nach seinem Tod, erst dann 2012 ist er gestorben und dann, und der Typ war, also dem seine Beerdigung gegenüber, Tage. Die hatten einen riesigen goldenen Sarg in seiner Stadt aufgebaut. Der Typ war eine Legende. Alle sind dahin gereist, haben geheult. Elton John, wie sie alle heißen, alle da gewesen. Es war wirklich so, oh mein Gott, Jimmy Savile ist tot. Ja. Seine letzte Zigarre noch in so einen Aschenbecher unter Glas und sowas. Also wirklich absurd. Aha. Ein Staatsheld, als wäre einer aus dem Königshaus gestorben. Und dann kommt raus, der Typ hat über die Jahre in diesen Krankenhäusern, in seinen Fernsehsendungen, hinter den Kulissen Frauen und Kinder vergewaltigt, missbraucht und noch Schlimmeres. Und das im vierstelligen Bereich. Und darum dreht sich diese Doku. Wie das alles rauskam, was der alles gemacht hat und wie das alles überschattet wurde von den Medien, wie der auch mal sich so eine Ausrede hat einfallen lassen, die auch nochmal ganz viel gerechtfertigt hat. Darum dreht sich's. Was das für ein, wie dieser Typ vor den Augen eines ganzen Landes einfach sich einen eigenen Spielplatz für seine Päderastenscheiße gebaut hat.
Ja.
Das ist wirklich absurd. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Das ist so hart zu gucken.
Weil im vierstelligen Bereich, damit meinst du so über 1000?
Ja, man sagt, dass er über 1000 Frauen und Kinder vergewaltigt hat.
Alter Vater, ich habe nicht mal 1000 Menschen getroffen in meinem Leben, glaube ich. Also nicht mal mit 1000 gesprochen, weißt du, was ich meine? Also das ist ja super unvorstellbar, wie viele Leute das gewesen sein müssen. Abgefahren, abgefahren, Alter.
Ja. Ja, ist eine harte Doku, ist aber natürlich auch super interessant zu gucken und weil es halt einfach, weil es so absurd, beispiellos ist, ne? Also ich meine, wir haben viele prominente Beispiele die letzten Jahre gehabt, wo man sagt, so krass, dass das passieren konnte. Die Neverland-Doku über Michael Jackson ist immer noch so ein großes, schwieriges Mysterium. R. Kelly ist ein ganz klarer Fall. Und was weiß ich, was die letzten Jahre, Bill Cosby und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal eine ganz andere, weil das ganz anders sich nochmal anfühlt. Dass du siehst, Prince Charles hat den angerufen, wenn der Probleme hatte und hat gesagt, Jimmy, hilf mir. So. Und dann siehst du siehst ihn halt irgendwie im Fernsehen übertragen, wie der irgendwelche Kinder auf dem Schoß hat und weiß halt so, was der gemacht hat.
Ach du Scheiße, jo, okay.
Ja, ja, es ist schwierig. Aber auch da, man guckt sich halt an und ist irgendwie angeekelt, aber auch auf die. Fasziniert ist das falsche Wort, weil das klingt so positiv, aber man ist so erstaunt, dass das möglich war, dass das keinem aufgefallen ist und dass keiner von, weil wir reden hier nicht von 3-4 Opfern, sondern wir reden hier von wirklich einer Anzahl, die nicht mehr kontrollierbar ist.
Ja, krass. Also absurd, absurd. Ich frage mich immer, wenn solche Leute sowas machen, wie die dann noch so selbstbewusst durchs Leben gehen können. Und also, weißt du, und so in der Öffentlichkeit stattfinden, da hätte ich viel zu viel Angst, dass es, also weißt du, wie ich meine? Ich
Pure würd, Evil halt.
Ja, okay. Ja, das ist einfach, naja, krass, auf jeden Fall. Du hast mir das schon erzählt auf der Fahrt nach Würzburg und ich muss sagen, das ist was, da bin ich so, das ist mir zu hart. Ich glaube, das kann ich mir nicht anschauen. Vor allem nochmal mit Kindern und so weiter, wo ich mir dann so denke, alter Vater, ey, das ist wirklich, das ist harter Tobak. Aber, ja, interessant. Ist bestimmt eine. Guckt man sich denn, also ist es auch gut gemacht, also guckt man sich es gerne an. Ja.
Die hat auch ein dickes, die haben auch der Sendung echt ein gutes Intro gemacht und so. Das ist schon, also das ist schon wirklich eine der besseren True Crime Sachen, die ich die letzten Jahre geguckt habe, so in der Machart, ne? Aber ja, harter Tobak trifft's. Man muss da schon ready für sein. Ich habe das auch in Teilen geguckt, weil ich das immer nur mal so eine halbe Stunde, mal eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, ich musste mir das aufteilen. Aber ich wollte es dann auch zu Ende gucken, weil ich wissen wollte, ja, wie kam es denn raus?
Klar. Ja. Gut. Also, das ist, Leute, das war jetzt harter Tobak, die letzten zwei Dinge, aber das ist natürlich für euch immer interessant, ihr wollt euch das so, ihr guckt euch gerne an, ich gucke mir sowas ja auch gerne an, der Maxi auch und wir können da alle nochmal gut drüber reden, wenn wir dann nächstes Jahr, Leute, sichert euch vielleicht schon mal, legt euch schon mal das Geld beiseite, jetzt jeden Monat ein bisschen was zur Seite gelegt, dann sind die Tickets schneller bezahlt, wenn es endlich heißt, das große Podcast-Event in Aschaffenburg in Goldbach in der Mehrzweckhalle wird stattfinden. Da könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen. Es wird so geile Synergien, wird es nirgendwo mehr geben. Also da wird richtig, da werden Workshops, Max, werden da sein, ne? Da werden
Kastanienmännchen, so Workshops.
So Sachen, alles mögliche. Kinderschminken. Da geht's richtig ab. Ein Krebsstand wird's geben. Also toll.
Orangensaft aus Zitronen machen, so Sachen.
So Sachen. Ich bin fertig. Ich habe wirklich mein Innerstes nach Hause gekehrt jetzt mit der Folge. Es war wirklich ein riesen Kraftakt für mich. Ich bin völlig, ich fall gerade in mir zusammen. Ich merke es einfach gerade. Ich bin ein kranker Mann. Und gesundheitlich geht es mir auch nicht gut. Deswegen, so dumm, ne? So was muss man immer machen dann, ne? Das ist wirklich keinen liegen lassen. Das geht einfach nicht anders. Das wurde uns antrainiert. Das haben wir uns antrainiert, Max. Das ist so richtig.
Jetzt wenn ein Hühnchen so einen brennenden Reifen sieht, dann will man immer direkt durchspringen.
Ja, genau. Was für ein Hühnchen?
Ja.
Ich habe mich neulich gefragt, was ein Hähnchen für ein Tier ist. Wusste ich nicht. Habe ich mir gedacht, ist das ein Hühnchen oder ist das ein Hahn? Oder ist das ein kleiner Hahn? Weiß ich bis heute noch nicht. Naja, Leute, schmecken lecker. Ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Tütertal, da sind wir wieder. Max, danke, ja. Du hast mir wirklich zwei tolle Sachen heute mitgebracht, die werde ich mir heute Abend auf der Couch reinziehen. Guckt alle Better Call Saul, Leute, und Atlanta, wenn wir es dann endlich gucken können.
Tipptopp. Tipptopp. Tschüssi auch von mir, gute Person, Chrissy, danke. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.